Moin Moin Hamburg!
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und für diese Episode habe ich nun endlich mal Weinprofi Hendrik Thoma vors Mikro bekommen. Und darüber freue ich mich sehr. Ich nenne ihn nämlich den Popstar unter den Weinhändlern, den Entertainer unter den Sommeliers. Und das ist bestimmt nicht übertrieben. Denn Hendrik hat nicht nur ein unfassbares Weinwissen, er hat auch das Talent, dieses ganz entspannt und unterhaltsam rüberzubringen. Wenn man sich mal seinen Videoblog anguckt, in dem er seine Weine für seinen Online-Weinhandel Wein am Limit vorstellt, dann ist es eher die Kategorie Entertainment oder sogar fast Comedy als nüchterne Warenkunde. Er ist höchst amüsant, ein wenig provokant, aber immer informativ. Er ist eben das wandelnde Weinlexikon. Und deshalb habe ich mich auch an ihn gewandt, um mir denn mal eine kleine Geschmacksschule, einen kleinen Sensorikkurs zu geben. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast. Nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken, viel Spaß mit Hendrik Thoma, präsentiert von Cucinaria, dem Küchenfachgeschäft in Hamburg. Endlich habe ich ihn vor der Linse, wollte ich gerade sagen. Endlich habe ich ihn am Mikro vor mir stehen. The one and only. Oh. Hendrik Thoma.
Ey, danke schön. Das ist aber sehr lieb von dir, Boris. Also ich muss sagen, du schaffst es, deine Gäste wirklich positiv gleich reinzuholen in deinen Podcast.
Ich mache es nicht bei jedem, ja. Aber hier in diesem besonderen Ambiente, in diesen heiligen Hallen hier, umgeben vom Wein, es ist, ja, wir dürfen das sagen, ne? Es ist 10 Uhr morgens. Mhm. Man weiß aber nicht so richtig die Zeit einzuschätzen, weil es hier so ein bisschen abgedunkelt, leichtes rotes Licht, shimmering light. Man könnte auch sagen, es ist jetzt so eine schöne Abendrunde, die wir hier machen. Man kann hier sich so verlieren ein wenig, oder?
Oh, da sind wir ja schon gleich beim Thema. Das ist ein schönes Thema übrigens, was du ansprichst, denn Zeit sich zu nehmen, Zeit für Genuss und das unabhängig von irgendwelchen Verpflichtungen, Terminen etc., großartig. Das ist der wahre Luxus im Leben. Und heute ist zwar nicht Montag, aber wir sind ja nah dran. Dienstag.
Haben wir eigentlich ein Zeitlimit heute? Nee, ne?
Solange wie uns das trägt, das Thema, und deine Zuhörer das auch gerne hören wollen, was wir hier so zu besprechen haben.
Das wollen die auf jeden Fall hören, weil sie haben so lange schon auf dich gewartet jetzt. Warum haben wir es eigentlich vorher nicht geschafft? Na, du bist ja, ich würde mal fast sagen, omnipräsent in den sozialen Medien, in der Videopodcast-Sphäre.
Das ist interessant, dass du das so sagst, denn meine Wahrnehmung ist immer, es kann immer noch mehr sein. Ich glaube, wir haben ja heute durch die sozialen Medien auch jeder so seinen eigenen gefühlten Wert. Und wenn du dich, so wie ich, wie unser Thema ist Essen und Trinken, wenn man sich dafür interessiert, dann stolpert man natürlich immer wieder mal übereinander und folgt natürlich den gleichen Leuten oder hat bestimmte Leute, so Leuchttürme. Und ja, ich glaube, da im Wein bin ich da, glaube ich, was das Thema angeht, hier in diesem Land zumindest einer der Ältesten und ja, vielleicht sogar bei den größeren Reichweiten dabei.
Auf jeden Fall bist du einer der Ersten, der damit angefangen hat, ne? Ja. Sich in diesem Feld zu aktivieren und da natürlich auch neue und andere Formate gefunden hat, die weit weg sind von diesem angestaubten Gefühl der Vermittlung von Genuss.
Ja, ich denke ja auch, Wein wird ja, ich sag mal so, es gibt wie in jeder Branche, gibt es eher konservative Elemente, innovative Elemente, liberale Elemente. Ich bin wahrscheinlich bei den liberalen, innovativen zu Hause, wobei mich eigentlich meine Liebe zum Wein, würde ich schon sagen, ist eine konservative. Also ich habe keinen Bock auf irgendwelche Experimente oder doofe Weine oder sonst was. Und ich finde auch, das Neue muss man trotzdem immer so ein bisschen begutachten. Nicht negativ, aber man muss es beobachten. Und es ist meistens nicht so, dass es gleich von Anfang an immer funkt.
Funkt es eigentlich, wenn du jetzt einen neuen Wein probierst, ja, den du noch nicht kennst? Mhm. Weißt du dann sofort, der ist was oder der ist nichts für mich? Ja. Oder ja, sagst du, dem muss ich Zeit geben oder ich gebe uns beiden nochmal Zeit?
Ja, das, also ich glaube, wie immer im Leben verdient jeder eine zweite Chance. Aber ich glaube, trotzdem ist der erste Eindruck ganz entscheidend. Ob man etwas jetzt in der Situation, in der man sich gerade befindet, mag oder nicht. Und dann muss man trotzdem sagen, es kann immer wieder sein, dass der Wein vielleicht nochmal in einer anderen Situation zu dir kommt und du sagst, Mist, das habe ich vielleicht falsch bewertet. Und das ist mir sehr häufig passiert. Und ich glaube, das ist einfach ganz normal. Das gehört zum Lernen dazu. Wer das nicht tut, der hat, finde ich, schon eigentlich sich um den Genuss gebracht. Bei Wein, das ist ja auch kein Wettbewerb, keine Olympischen Spiele in dem Sinn, auch wenn es natürlich Punkte gibt und Goldmedaillen und das, dieses und jenes. Wein hat ja in erster Linie was mit wirklicher echter Authentizität, mit Qualität zu tun. Und die gilt es eigentlich herauszufinden, was man da für sich gerne mag.
Mhm. Und das, wie finde ich das raus? Wie finde ich das raus, wenn ich jetzt so ganz neu rangehe? Ich stelle mich jetzt vor dich und sage, Henrik, hilf mir. Ich bin ein interessierter, talentierter, trinkfester Laie. Und ich möchte fit werden im Thema Wein.
Ja, also mir selber hat man ja immer angeraten, Sie wollen Sommelier werden. War das, weiß ich noch, so ein älterer Herr, der sich da so sehr boniert. Wo kommen Sie eigentlich her? Ach, da aus Ostwestfalen, Gütersloh. Ach Gott, das so. Da müssen Sie erstmal ein Haus vertrunken haben. Und also so dieses so, dass man sich hochdienen muss. Mhm. Für mich ist Wein wie Kunst, wie Musik, wie viele Dinge, die Sport. Das ist etwas, das kann was Packendes sein. Und wenn der Nerv dich trifft, dann gehst du rein und dann willst du mehr wissen. Und deswegen, ich lese immer wieder mit großem Erstaunen immer in irgendwelchen Blogs oder Foren oder Zeitschriften so in 5 Minuten zum Weinkenner.
Ja, sowas.
Blödsinn. Also man kann in 5 Minuten Weinliebhaber sein, weil man es gerne trinkt. Weinkenner wird man erst durch Kennen und Kennen kommt von Trinken.
Also Theorie bringt alleine natürlich gar nichts.
Theorie ist wichtig, sage ich auch immer hier meinen Jungs oder Damen. Wie sagt man mittlerweile, Jungs und Damen? Ist auch okay, hoffentlich, ne? in der Genderzeit.
Aber so ist es ja, so hat es jetzt die Abkürzung.
So. Ja, also. Man muss auch sich wirklich, also man, es reicht nicht nur, die Etiketten zu kennen. Du musst wissen, wo das herkommt, du musst den Boden kennen. Du musst dich schon mehr für das Produkt interessieren. Dann bist du auch in der Lage, es besser einzuordnen und vor allen Dingen auch wieder darum zu vergleichen. Am Ende geht das immer über einen stetigen Vergleich. Bessere ist des Feind des Guten, was aber nicht heißt, dass das Gute schlecht ist. Mhm. Und dann hat man immer so, ich sag mal, im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, die man das dann macht, dann schält sich doch so ein bisschen das raus, was man vielleicht den eigenen Geschmack nennen kann. Und das ist auch bei mir immer sehr unterschiedlich gewesen. Da gibt es verschiedene Phasen in meinem Leben und das gehört auch dazu, wie in der Schule. Man fängt ja auch nicht mit dem Abitur an, sondern in der ersten Klasse.
Ja. Nun, du gehst ja auch, sagen wir, nicht nur medial andere Wege, sondern du propagierst ja auch so den Konsum anderer Weine, wenn ich jetzt mal so an naturbelassenen Wein denke, da warst du meines Wissens zumindest der Erste oder einer der Ersten, die das richtig forciert haben und nach vorne gebracht haben. Und nimmst du dir das dann richtig vor oder sagst du, da muss man was tun, weil das sind tolle Leute, die den produzieren, das ist ein tolles Produkt? Mhm. Oder wie gehst du da ran?
Ja, ich muss sagen, für mich durch meinen Job, ich war ja vorher in einer eher sehr konservativen Welt zu Hause, im Louis C. Jacob hier in Hamburg als Sommelier, da hatte man eine bestimmte Erwartung an mich, die musste ich auch erfüllen, da konnte ich auch nicht immer das machen, was ich vielleicht wollte. Als ich dann nach 13 Jahren da weggegangen bin, da habe ich zu mir gesagt, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal einmal so in die innere Emigration und mal einmal überlegen, was ist mir wirklich wichtig, was war mir wichtig und vor allen Dingen auch, geht diese Weinbranche weiter? Und ich habe wirklich mal gedacht, irgendwann so Mitte 30, dass ich so das meiste wahrscheinlich Interessanteste probiert hatte in meinem Leben. Und dann kommt auf einmal diese ganze naturbelassene oder Naturweinszene, die ja jetzt in Deutschland auch so immer mehr Fuß fasst, kommt auf einmal sozusagen auf dich zu. Und vieles davon ist auch Mist und Blödsinn, aber es ist überall immer, Leben ist aussuchen, also man muss Prioritäten setzen. Und irgendwann merkst du, wow, das ist ja doch interessant, das ist spannend. Und dann merkst du, nee, das ist mehr. Das ist nicht nur ein Trend, das ist die Zukunft. Weil Wein ja auch immer in dem Kontext steht, nicht nur als Getränk, sondern wie leben wir gerade? Welche, wir fragen uns ja gerade ganz viele zivilisatorische Fragen, ob die richtig waren. Und das habe ich schon vorher gefühlt. Da muss man ein Gespür haben. Das war auch immer ein bisschen meine Spezialität. Das haben wir selbst im so konservativen Louis C. Jacob geschafft, dass wir oder unsere Kunden griechische Weine, portugiesische Weine mal getrunken haben. Wir haben viel für deutsche Weine getan. Dieser Hype ist ja auch noch nicht so lang. Das ist auch erst 20, 25 Jahre. Hamburg war zum Beispiel sehr frankophil lastig und wir haben auch bei uns sehr viel für die deutschen Winzer getan. Aber eben auch für die anderen. Weil ich finde, so Nationalismus, das ist immer so, das ist ein Ding, Grenzen von Menschen gemacht, so wie mit Henri David Thoreau, ich weiß nicht, den berühmten amerikanischen Philosophen, der das ja auch alles ganz gruselig findet, sondern man schaut über die Grenzen hinweg. Und was wir Menschen da teilweise für Blockaden reinbauen, das hemmt auch viele Entwicklungen. Und deswegen schaue ich auch nicht auf Grenzen, ich schaue mir lieber die Leute an. Und das ist wirklich spannend, was für gute Leute immer wieder nachwachsen. Also deswegen, there is hope.
Mhm. Das ist ja schon mal.
There is hope. Also, weil man denkt immer, Scheiße, es ist alles so schlecht und. Insgesamt, wir leben in einer Zeit, in der wir so viele gute Weine trinken können. Das Angebot ist so riesig. Also, wenn ich heute ein junger Mensch wäre und mich für Wein interessieren würde, würde ich auch sagen, wow, es ist ja noch komplexer geworden. Aber es ist auch grandios. Es macht auch Spaß. Und da muss man surfen lernen.
Da muss man surfen lernen. Aber das dauert. Das dauert dann. Und man muss das richtige Terrain haben. Man muss die richtigen Lehrer haben. Also ich komme noch mal drauf zurück. Ich sage jetzt, ich möchte jetzt rangeführt werden. Du sagst ja, du musst ganz viel probieren, verstehe ich.
Ja.
Würdest du mir denn sagen, trau dich da mal ran, geh mal so vor. Gibt es da einen Fahrplan oder muss jeder den für sich finden?
Ja, der innere Kompass und die innere Ambition, die Passion, das ist das Allerwichtigste. Das ist das, was dich am weitesten trägt, dass du wirklich Bock hast da drauf und dass du auch begreifst, dass was du lernst, in dem Moment, wo du, sag mal, einen Job hast wie Sommelier oder so wie ich jetzt, ich würde sagen, ich bin ja Weinhändler, aber gleichzeitig auch Weinmoderator, dass du auch bereit bist, dein Wissen zu teilen und es so aufzubereiten, dass es A, andere interessiert, B, andere klüger macht, aber C, und dass du dich nicht selber verleugnen musst. Das ist auch ganz wichtig, weil ich kenne so viele Sachen, die heute aus politischen, auch in der Weinbranche, die auch sehr politisch sein kann, weil hier, klar, es geht um Geld, es geht um Macht und es geht um menschliche Dinge einfach und sich da frei zu machen und sein Ding zu fahren. Und ich glaube, das trägt einen am weitesten. Und da muss ich sagen, habe ich echt viel Glück gehabt, dass ich auf so viele Menschen gestoßen bin, die so denken und die das auch, da bin ich wieder bei There is Hope. Also es gibt doch ganz, ganz viele Menschen, mit denen man da an dem gleichen Seil zieht.
Du gehst das sehr philosophisch heute an, finde ich.
Ich sehe nur morgens.
Ja, ich dachte, ich kriege jetzt hier meinen Fahrplan. Pass mal auf, hier ist dein 10-Punkte-Plan, so gehst du jetzt vor. Nee, so einfach ist das scheinbar nicht.
Ich kenne eine, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen so eine Geschichte ist, die ja, so ein bisschen Special Interest ist, aber es gibt ein berühmtes Weingut im Libanon, das ist Chateau Moussa. Und Serge Houchard, der ist nun leider vor einigen Jahren verstorben und den habe ich auch immer wieder mal bei Gelegenheiten kennengelernt. Ja. Ganz charismatischer Typ, im Libanon Wein zu machen, war auch schon vor 20, 30 Jahren nicht einfach, selbst im Bürgerkrieg, der dort war. Die Familie hat es geschafft seit den 30er Jahren. Jedes Jahr immer einen Wein zu machen. Und mittlerweile ist Chateau Moussa sehr anerkannt. Es hat echt ein bisschen gedauert, aber in der Weinwelt ist das angekommen. Aber es ist ein Wein voller Fehler. Also der hat volatile Säure, der riecht ein bisschen, kann nach Essig ein bisschen riechen, manchmal hat er ein bisschen Brettanomyces, das riecht nach Leder, hat aber gleichzeitig schimmert mit all diesen Fehlern unfassbar viel Schönes in diesem Wein. Jetzt war ich im Swartland in Südafrika auf einer Veranstaltung des Swartland Revolution und da war dieser Serge Houchard und saß vor 500 Winzern, die da alle ausgebildet waren oder Leuten aus der Weinwelt, die alle von der Universität kamen, aus Stellenbosch und hat dann seine Weine vorgestellt. Ne? Und alle wussten natürlich, wow, Serge Houchard oder Chateau Moussa, das ist natürlich ein großer Name. Hatte unbedingt. Ja. Alle kannten den, deswegen war der Laden auch pickepacke voll. Ja. Und dann gibt es diese Weine, teilweise bis in die 70er Jahre zurück. Und dann wurde er gefragt, wie er diese Weine macht. Und er hat keine echte Antwort gehabt. Das hat mir total imponiert. Er hat einfach gesagt, Liebe, Aufmerksamkeit, Passion, nicht nachzulassen und all diese Dinge. Und dann habe ich gedacht, die Typen alle, die haben alle jetzt, und das waren vor allem viele Männer natürlich, Südafrika, so, aber auch ein paar Ladies, hatten alle schon die Faust in der Hosentasche und sagten, wann sagt er mir denn endlich, bei wie viel Grad Öxle oder Brix ich lesen soll und wie lange kommt der Wein ins Holz und was macht er mit dem Merwa, mit der Sorte, wie viel, 3% oder 4% in der Blend? Und das hat er offen gelassen. Und ich finde, der hat den Leuten genau das Richtige gesagt, weil es sind alles Technokraten und auch die brauchen mal ein bisschen mehr Liebe und Passion, damit sie ihren Job einfach mal wieder, ich sag mal, wieder für uns gefühlvoller auch machen, damit man auch merkt, dass sie nicht nur verwalten. Jo, jetzt sind wir schon bei der Politik.
Ja, ist ja auch eine viel schönere Botschaft. Aber natürlich, das ist ja, aber gibt es denn die, wirklich die reinen Techniker nur, die reinen Handwerker, ja, die sagen, das ist mir doch egal, also das ist ein Job und ich und die anderen, die eben sagen, das ist mein Baby.
Das
ist ganz viel von mir drin.
Ja, das sind die, also das sind wahrscheinlich die letzten 5% in der Weinwelt. 95% der Weine werden über große Outlets, vor allen Dingen Discounter und Supermärkte vertrieben. Ich finde es immer wieder enorm, was das Marketing schafft. Also nach dem Motto, dass man dort wirklich noch die große Entdeckung seines Lebens machen kann. Tja, keine Ahnung, vielleicht. Ich bin das ein bisschen kritischer.
Aber wie machst du die Entdeckung? Wie findest du diese wenigen?
Beobachten, sprechen, Social Media zum Beispiel, dann ist man natürlich in einer Branche Mouse to Word. Das funktioniert eigentlich wie auf einem mittelalterlichen Marktplatz. Ja. Nur heute eben manchmal mit Handy oder mit Laptop vielleicht noch.
Hast du von dem gehört, da ist ein neuer.
So, und dann guckst du und dann schaust du natürlich, es gibt die Rating Agencies, also Parker und Winness, also sprich diese ganzen Portale, die bewerten. Und die sind schon gut, da sind ja Fachleute dabei. Man muss nicht immer mit denen einer Meinung sein, aber trotzdem sind das Fachleute.
Aber die geben zumindest so eine Indikation, oder? Sagen kannst, okay, da ist was, da passiert was oder hier haben wir Veränderungen. Aber das ist ja eigentlich wie Börsenkurs dann.
So, genau. Und dann läuft es also weiter.
Doch wieder sehr analytisch.
Ja, aber du musst ja trotzdem gucken, am Ende eine hohe Bewertung ist nicht unbedingt gleichzeitig etwas, was du gut findest. Du musst eben auch wissen, welche Botschaft steckt dahinter. Und da sind wir eher wieder in dem Bereich dieses, mit den Winzern, mit denen wir arbeiten, die haben meistens auch noch einen Freund oder die kommen wieder aus einer Community, wo es wiederum andere gibt. Und dann gucken wir, was wird noch in unser Portfolio passen. Also bei Wein am Limit haben wir 55 Winzer auf der ganzen Welt. Das sind Kleinstbetriebe, die produzieren manche nur 20.000 Flaschen, manche produzieren vielleicht 200.000 Flaschen, aber es ist schon mit die größere. Ja. Also eher weniger. Und ich wollte nur noch mal zu der Frage wegen Technik und Handwerk kommen. Die technischen Weine sind bestimmt nicht schlecht, die sind aber, haben aber eine andere Funktion und ein anderes Outlet, über das sie vertrieben werden. Während die Weine, die wir haben, eher dieses Handsell, das mag ich gern, das englische Wort, dieses Handverkauf. Mhm. Da ist immer in jeder Flasche steckt eine Botschaft, da ist ein Mensch dahinter und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Das ist mühsamer, das ist anstrengender, ist auch teurer für alle.
Das glaube ich, ja. Ich wollte nur, das will ich auch da nochmal aufklären, dieses analytische, du musst erstmal diese analytische Arbeit machen, diese Research-Arbeit auch, um dann überhaupt dann weiterzukommen. Ja. Und das ist ja sicherlich aufwendig, beziehungsweise wenn man so vernetzt ist wie du, dann funktioniert das, dann wird einem auch was zugetragen. Aber da musst du dich ja auch damit beschäftigen.
Genau.
Du sagst ja nicht einfach nur, ich bestell da mal eine Probe. Ja. Ne, ein Kistchen und probier den mal, sondern du setzt dich oder ihr setzt euch damit auseinander.
Ja, ganz wichtig, du, wir haben jetzt 55 Künstler, sag ich mal. Oder,
das finde ich schön.
Ja, also,
ihr habt 55 Musiker. Künstler auf dem Label.
Ja, sozusagen. Wir sind ja auch wie ein kleines Label. Wir sind Trojan Records.
Ja.
Und wir haben einen bestimmten Beat und wir haben einen bestimmten Groove und wir mögen eine bestimmte Richtung sicherlich. Wobei, bei uns finde ich es eigentlich cool. Das ist jetzt kein Selbstlob, aber trotzdem aus der anderen Perspektive. Wir machen kein Dogma. Wir sind keine Naturweinhändler oder wir sind keine Etiketten, Label, sondern wir gucken wirklich das, was Spaß macht, was authentisch ist, was wirklich Sinn macht, was aus uns heraus auch für uns auch eine Freude macht. Da gibt es einige, die machen natürlich noch mehr Freude, manche ein bisschen weniger. Das ist so, immer mal hat man mal ein Kind, was man lieber hat, dann wieder das andere. Aber so generell kann man es fast
fliegt
wie eine Familie
sehen. Fliegt auch mal
einer raus? Bestimmt, ja, ne? Na klar. Also rausfliegt man vor allen Dingen die Gesetze dann, wenn man sich nicht an die Gesetze des Marktes hält. Das ist heutzutage leider so, gerade das Internet bietet ja immer wieder Leuten die Möglichkeit, immer alles möglichst billig und über Discount und hier noch einen Streichpreis. Und das sind auch manchmal sehr mysteriöse Geschäftsmodelle. Wir sind eigentlich wie ein Fachhändler von früher, nur dass wir im Netz zu finden sind. Und wenn ich merke, dass der Winzer nicht aufpasst und irgendwelchen komischen Leuten den Wein gibt, die uns dann versuchen, das Wasser abzugraben, wo wir uns Gedanken machen über Marketing. Und wenn ich dann sehe, dass einer einfach kommt und den Wein einfach 3 Euro günstiger anbietet,
einfach nur
Preis macht, und dann sage ich immer zu dem Winzer, jetzt musst du dich entscheiden. Ja. Und wenn er sich da nicht ranhält, das machen wir so ein, zwei Mal, dann gibt es die rote Karte und wir haben, die Warteliste ist groß. Also es gibt echt viele, die gerne für uns oder mit uns arbeiten möchten. Aber da müssen wir auch immer schauen, passt es auch am Ende von der Vertriebsstruktur. Und das ist auch da, wo Wein am allerschwersten ist. Das Produzieren ist das eine für viele. Das ist eh schon eine Riesenkür. Mhm. Aber weißt du, wo viele dran scheitern? Die kriegen das dann nicht verkauft. Oder sie haben dann nicht das richtige Netzwerk und das Leben.
Ja, du musst
ist
ja,
ein Netzwerk.
Ja, du musst ja, absolut. Und du musst ja extrem vielseitig sein.
Ja.
Wenn du das auch noch können willst.
Das ist es. 360-Grad-Vermarktung.
So. 360 Grad. Und wenn das so kleine Unternehmen sind, die haben ja auch nicht, die sind ja auch nicht fully staffed. Wir haben da den Social Media Manager, da haben wir den das Vertriebsteam und. Das sind ja wahrscheinlich
Prioritäten setzen.
Familienbetriebe.
Genau. Häufig, ne? Prioritäten setzen. Und es ist immer verlockend, natürlich mal irgendwie was zu verkaufen. Mal schnell ein paar tausend Flaschen vielleicht irgendwo hin. Aber man muss wirklich aufpassen, was passiert damit. Mhm. Und ich habe gelernt im Leben, dass meine Philosophie, lieber 10-mal Nein sagen und dann einmal Ja. Damit fährt man häufig besser, als wenn man alles macht. Und gerade bei vielen Winzern denke ich auch immer, die machen so Weine, die ihnen selbst auch nicht schmecken, aber von denen sie wissen, dass sie sich gut verkaufen.
Okay.
Ja, das, weil, ich sag mal, es ist immer einfacher, den Mainstream zu bedienen, als irgendwo zu sagen, ich fahre jetzt mal noch eine Spur härter. Und dann natürlich wieder jemanden zu finden, der sich auch deiner annimmt. Ich kann die Winzer verstehen, die so fahren. Wir haben aber welche, die produzieren Weine, die sie nicht mögen. Und dann haben sie immer oben noch 3-4 Sachen, so für die Verrückten. Da denke ich mir auch, das ist total unauthentisch. Mhm. Also entweder machst du es so oder so. Mhm. Dann mach doch nur noch für das große Label oder für von mir aus für den Supermarkt beziehungsweise für einen Discount. Und dann versuch uns nicht irgendwelche Fachhandelsprodukte dann noch anzubieten.
Aber der Mainstream ist doch auch eigentlich schon voll.
Das ist randvoll und da geht die Preisspirale nur nach unten.
Tolles Thema, Preisgestaltung. Sagen wir mal, wie gehe ich denn jetzt als Winzer ran und sage, wie positioniere ich mich mit dem Wein preislich? Mhm. Wie kalkuliert der denn?
Sehr unterschiedlich. Ich habe mal in den USA auf einem Weingut gearbeitet und da war auch die Frage, wie der teuerste, das war ein Cabernet Sauvignon aus vom Howell Mountain, aus dem Napa-Tal. Sehr, sehr gutes Weingut, also ich sag mal Luxusweingut. Und da wurde einfach gesagt, den verkaufen wir jetzt für $70. Das war in den 90ern, ne?
Das war die Kalkulation.
Richtig fettes Geld.
Nicht so, ne? Sondern Strich 70.
Der Winemaker, ich weiß nicht, bei dem Meeting werde ich nie vergessen, General Manager, Winemaker saßen zusammen, noch zwei, drei andere, was für wie. Jetzt, wir nehmen einfach mal $70 dafür. Ja, weil sie natürlich geguckt haben, wie ihr anderes Sortiment, wie das so aussieht, was ihre Nachbarn nehmen, was der Markt so hergibt. Also ich glaube, da haben sie sich ganz klar dran orientiert. Mhm. Und Cabernet Sauvignon verkauft sich zum Beispiel teurer als Pinot Noir oder Merlot oder Zinfandel oder so. Amerika ist da sowieso ganz krass. Also die haben dann so ihre Preisblöcke, sag ich mal, wo der Cabernet muss teurer sein als Zinfandel.
Aber in der Produktion?
Ist das fast das Gleiche und es kann sein, dass so ein Zinfandel, der kriegst du das Thema geiler als so ein Cabernet.
Ja.
Und deswegen bin ich auch immer, wenn ich in den USA bin, gucke ich mir häufig auf den Weinkarten nicht nach Cabernet, weil alle wollen Cabernet saufen. Ja, dann trinke ich lieber mal ein Zinfandel oder ich gucke mal nach Pinot. Und da findest du eigentlich die interessantesten Sachen. Also off the track sozusagen. Ja. Das ist auch wieder unser Thema bei Wein am Limit. Auch, oder eins davon ist, nicht nur nach Label zu gehen, sondern eben auch, wo kann man smart shoppen? So, kleiner Werbeblock war das.
Ja, ja. Ich wollte gerade weitermachen. Ihr habt ja auch so ein wunderbares Weinabo, nicht? Ja. Wo ich dann diese ganzen neuen Weine kennenlernen kann. Und da kriege ich auch dann eben entsprechende Informationen dazu.
Oder? Ja, also Weinabo, das hätten wir nie gedacht. Bianca, meine Partnerin und ich, und Partnerin in Crime, und hätten wir nie gedacht, dass das so echt so toll ankommt. Wir haben aber auch Folgendes gesagt, bei dem Abo. Ich kenne viele Abos, wo man das Gefühl hat, dass das, ich sag mal, da muss dann doch wirklich ganz hart Geld mitverdient werden. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen beim Abo eigentlich mal die Leute auf das Thema Wein am Limit bringen. Wir haben zwar immer noch eine Spanne auf die, wir verdienen damit auch Geld. Das alles andere fände ich auch irgendwie nicht legitim, fände ich doof. Ja. Muss auch jeder verstehen. Aber wir machen es fair und wir machen mal geile Weine und wir suchen richtig aus, wir kuratieren das. Und das hat anscheinend auch wieder dazu geführt, dass im Netz und vor allen Dingen auch, glaube ich, die Leute untereinander gesprochen haben. Und das hat die Leute irgendwie mitgenommen. Und dann ist Folgendes, dass wir jedem, der dann in diesem Abo ist, der kriegt dann auch nochmal, wenn er beim nächsten Shopping, kriegt dann 10% für Weine, die er bei uns auf der Seite kauft. Also so halten wir die Leute ein. Das ist dann eigentlich interessant. Ich möchte eigentlich treue Kunden und ich möchte Leute haben, die ein bisschen was mit unserer Botschaft, mit unserer Marke anfangen können. Und am allerwichtigsten sind mir wirklich immer noch, dass die Winzer auch diese Anerkennung bekommen, von denen ich meine, dass sie auch verdient haben, weil sie einen tollen Job machen. Wir sind ja am Ende nur die DJs von mir aus oder die Transmitter. Und ich freue mich natürlich über guten Umsatz, aber am meisten freue ich mich immer, wenn ich irgendwo im Restaurant bin oder irgendwo sehe, im Internet, irgendwo auf einem Post, dass die unsere Weine trinken und die abfeiern. Ja. Und das muss ich sagen, ist die größte Bestätigung. Und ich glaube auch wieder, sind wir wieder bei Serge Auchard, wenn du Freude hast an solchen Dingen noch, dann kommt der Erfolg oder kommt zumindest etwas zurück. Und da bin ich wirklich ganz großer Believer von diesem positiven Energie, positive Vibes, so wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch meistens heraus. Man kann auch durchaus mal hart sein, man kann auch mal seine Meinung sagen, aber ich finde immer generell, lass den anderen noch mal eine Chance zum Leben.
Und das alles am Morgen.
Komm, wir trinken erstmal einen.
Wir trinken einen, aber ich habe ganz kurz noch eine Frage, ja, bevor gern. Ich die vergesse.
Ja?
Nicht nur eine, mehrere. Also, diesen libanesischen Wein jetzt.
Ja.
Ja, da hast du gesagt, der ist eckig, der kann nach Essig riechen,
so
der kann nach Leder riechen und. Wenn ich da jetzt als, ich bin ja jetzt noch wieder der trinkfeste, aber unternehmungslustige Laie,
ja,
und traue mich jetzt an den ran und denke irgendwie, Alter, der riecht nach Leder, der riecht nach Essig. Mache ich da überhaupt weiter oder bin ich dann schon weg? Muss ich da schon einiges auf dem Kerbholz haben?
Ja, glaube ich schon.
Um den auch verstehen zu können?
Ach, wobei, ich finde es immer lustig. Ich würde mal sagen, du bist ja Profi-Amateur sozusagen. Also du trinkst gern Wein und bist lebenslustig. Hast Spaß daran.
Experimentierfreudig.
Ich glaube sogar, dass die Fachleute manchmal, wie immer, die sind sogar noch befangener, weil die haben für sich Bilder im Kopf und die haben ihren Geschmack so, wie sie ihn gerne haben, manifestiert. Und dementsprechend ist alles andere, was da rausfällt, erstmal schon mal kritisch zu begutachten. So, das wie so jeder Fachmann. Fachleute können unglaublich anstrengend sein. Und deswegen sage ich, bei diesem Thema ist es so, das heißt, manchmal diese Begeisterung kannst du vielleicht kriegen, weil du gar nicht den Essig riechst. Weil du, oder dieses leicht volatile Essig hört sich jetzt schlimm an, das hört sich so an, als wenn der Wein wirklich total grausam wäre. Aber der hat so leichte Macken, weißt du, das ist so wie...
Vielleicht würde ich es gar nicht merken, genau.
Das ist es. Und ich stelle es auch immer wieder fest, dass man als Laie manchmal mit einer Unbekümmertheit herangeht und einfach sagt, das schmeckt mir. Und vielleicht später erst dann dazu kommt, oh, zu sagen, oh, das ist ja ein Fehler, aber den akzeptiere ich. Ja, es ist ja genauso, wenn du einen Partner, Partnerin kennenlernst und sagst, wow, ich finde dich total gut. Und später stellst du vielleicht fest, das war vielleicht nicht ganz ideal, das vielleicht nicht ganz ideal, aber du bist trotzdem perfekt. Mhm. Oh, das... Ja. Auch wieder heute natürlich ein philosophisches
perfekt, oder Duett, perfekt, ja? Für den Augenblick.
Kann auch sein. Ja, das ist dann so der, ja, ich sag jetzt mal.
Man muss auch den Augenblick genießen können.
Auch den. Das ist dann so ein kalter Spontan, noch nicht mal Kaltvergärer, so ein irgendwie so ein 0815, wumm, weg damit und war auch nett.
So, ich habe uns aber eben vom Wein abgehalten.
So, ich habe gedacht, wir fangen noch mal an. Also wir machen mal Geschmacksschule mit dir. Gut Silvaner vom Weingut am Stein. Silvaner ist, finde ich, eine ganz spannende Sorte. Kennst du?
Silvaner kenne ich, ja.
Kommt also aus Franken, gibt es ein bisschen in der Schweiz, gibt es ein bisschen in Frankreich, im Elsass und in Franken und in Rheinhessen natürlich, wollen wir es nicht vergessen. Ist eine Sorte, die lange Zeit so ein bisschen unterm Radar war. Jetzt wieder, finde ich, auf dem Radarschirm ist von vielen, weil es ist eine Sorte, die nicht so säurebetont ist, sehr schön cremig ist. Und wir haben in Deutschland natürlich tolle Leute und das Weingut am Stein liegt in Würzburg. Die arbeiten nach der Fasson der Biodynamie, was so ein bisschen, das ich sag mal, anthroposophisch ist. Da gibt es natürlich auch Riesendiskussionen, wie wirksam diese ganzen Präparate sind. Und teilweise fragt man sich, ob die nackt im Weinberg tanzen und so. Also bei denen glaube ich es nicht.
Aber auch das ist ja wieder eine Philosophie.
So.
Ja.
Genau.
Und wenn die
am Ende ist es ja wichtig,
gestreichelt werden und so
weiter. Am Ende genau ist es auch wieder hier. Sie beschäftigen sich wirklich mit dem Flecken Land, auf dem sie leben und arbeiten. Und das finde ich ist auch irgendwo Landwirtschaft. Und ich finde, industrielle Landwirtschaft ist eigentlich ein ganz grausames Wort. Eigentlich möchte man die Natur doch so, wie sie ist. Und wir sind also nicht im Naturweinbereich, aber wir sind bei einem Weingut, was nach der Biodynamie arbeitet. Ja, tschüss. Schön, dass du da bist hier. Morgens um 10 trinkt nicht jeder.
Ist ja schon 11.
Ja, okay, jetzt ist ja okay, hast recht. So, jetzt können wir mal, weil du ja gefragt hattest auch, ne, so was man macht. Also erstmal, man kann erstmal gucken, so Farbe des Weines ist natürlich hier bei uns im Weinpool suboptimal. Aber man sieht, dass der Wein doch sehr klar ist, dass der Wein, ja, ich weiß nicht, ob er filtriert wurde, ist ja der Gutsilvaner, auf jeden Fall noch eine sehr junge, lebhafte Farbe hat. Wenn er älter wird, die Farbe, dann wird sie so ein bisschen orange. Das haben wir hier gar nicht. Also ich finde, der Wein hat, man merkt richtig, so eine junge, eine jugendliche, frische Farbe. Mehr brauchen wir ja erstmal ja gar nicht jetzt.
Nö.
So, und dann nächstes immer, und das ist ja immer der Wichtigste, ich kann dich riechen oder ich kann dich nicht riechen. Mhm. Ich glaube, diesen Spruch gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Und da ist wirklich was dran. Ich glaube, dass wir im Unterbewusstsein bei uns immer etwas mitläuft. Das ist nicht nur das Riechen natürlich, da ist sicherlich, wie man sich in die Augen guckt und wie man, aber trotzdem auch, es gibt ja wirklich Sachen, Menge, Menschen, Dinge, es gibt auch Läden, wo ich reinkomme, die arbeiten ja damit sogar, wo die Gerüche so sind, da willst du einfach bleiben.
Ist nicht auch Geruchserinnerung die stärkste Erinnerung, die man haben kann? Mehr als Geschmack und Gehör und Tasten?
Auf jeden Fall ist es die komplexeste. Ich kann mir vorstellen, das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, beim Geruch ist es eben, ist doch für mich das eigentlich das Schönste an dieser ganzen Geschichte, weil es ist nicht der Alkohol, es ist wirklich der Geruch und der ist doch hier. Nach was riecht das denn alles? Das ist ja auch immer, jetzt muss man ja abrufen, das ist auch immer dieses Klassische, man fühlt sich dann so, mit, man hat so mit seinem First Date, kann ja. Ich mir vorstellen, sitzt man in irgendeinem Lokal, will.
Er ist ja auch total aufgeregt.
So und dann, und jetzt, dann sagt man ja, dann sagt man einfach Apfel oder dann sagt man, der riecht ja nach Apfel oder toll mineralisch. Das ist meistens, reicht das schon, damit der Rest von dem Date auch...
Kann man mineralisch riechen?
Nein.
Ich wollte gerade sagen.
Aber gut, dass du gefragt hast. Na, wobei man kann Mineral, also was wir in der Weinbranche als mineralisch umschreiben, ist eigentlich, dass der Wein einen bestimmten Stempel seiner Herkunft trägt, die man mit dem Boden und dem Klima schon in Kontext setzen kann. Und der Wein riecht steinig, der riecht nicht fruchtig. Riecht mal ein bisschen fruchtig, man hat so ein bisschen Birne, man hat so ein bisschen dieses Apfelige, man hat so eine Stachelbeere, Steinobstnoten. Aber wo, am meisten, finde ich, riecht er richtig steinig. Und
steinig, ja. Okay.
Ich finde ja auch immer lustig, die hat so eine Jodnote drin, erinnert mich an Pflaster. Aber das ist jetzt kommen wir wirklich in ganz...
Ich kann es wirklich nur nachvollziehen oder... rekonstruieren, wenn du es sagst.
Ja, das ist ja auch das Interessante.
Das ist von selber wie ich auf Jod nicht gekommen, aber ja. Wo du sagst, Jod ist ja logisch, Jod.
Aber das ist auch ganz typisch, weil du hast wahrscheinlich diese ganzen Sachen sowieso abgespeichert und du brauchst einen Impuls von mir. Ja. Also sehe ich mich auch ein bisschen als Trainer eigentlich in dieser Form. Menschen einfach ein bisschen vielleicht, die haben das ja alles auf ihrer Festplatte. Aber wir haben das in unserem Unterbewusstsein und wir holen es nicht mehr hervor. Wir leben in einer ziemlich geschmacksfeindlichen Umwelt teilweise, wo die Menschen es vielleicht verlernt haben. Und man muss ja auch sagen, also diese ganze Weinsprache hat natürlich auch ist ja auch was sehr Individuelles. Es gibt Leute, die das total schräg finden.
Ja, schreckt auch einige ab. Ja, kannst du mal sagen, welche die mieseste Bezeichnung für einen Wein ist, wo du sagst, schlechter können wir ihn nicht beschreiben, als, ich meine, gibt es Katzenpisse?
Ja, na klar.
Ja,
ganz schlimm finde ich auch, bei der gleichen Sorte Sauvignon Blanc, Mädchenschweiß, habe ich schon mal gehört. Also das ist wirklich ekelig. Also, aber Schweiß kann durchaus sein. Dafür gibt es sicherlich eine chemische Erklärung. Schweiß und Sauvignon ist reich an Methoxypyrazin, sehr pyrazinisch, also so verantwortlich für Spargel, Basilikum, so grüne Noten. Mhm. Und Katzenpipi eben auch oder Katzenstreu. Und das kommt dann meistens, wenn der Wein nicht gut vinifiziert wurde und von meistens sehr schlecht bewirtschafteten Weingärten.
Okay.
Und ja, es gibt Leute, die trinken gerne Katzenpipi, kann ich dir sagen. Ich durfte das immer wieder beobachten. Also es gibt echt Leute, oh hier, du musst mal meinen Sauvignon probieren. Dann habe ich gedacht, alles klar, Katzenklo, also Helge Schneider lässt grüßen.
Ja.
Nein, und es gibt natürlich noch ganz andere Bezeichnungen. Es gibt auch Leute, die dann in so Bildern reden, die mir eigentlich fremd sind. Ja, entweder als Anzüglichkeiten oder so. Ich meine, am Ende, immerhin, da hat sich jemand Mühe gegeben, irgendwas versucht hinzukriegen. Mhm. Ja. Man kann auch einfach drüber freundlich hinweggehen. Wenn man zwar manchmal direkt gefragt wird, kann man es auch mal sagen. Ich finde, man muss auch mal eine Grenze ziehen. Aber generell, mein Gott, leben und leben lassen, so funktioniert das Leben.
Also der hat auf jeden Fall nichts von dem, was wir gerade in den letzten 3 Minuten gesagt haben.
Nee, Gott sei Dank. Und hat ein bisschen so Hefe, finde ich. So erinnert mich an Hefe. Ist Hefe auch sehr jung, auch. Ne?
Ja? Hefe.
Weißt du, so Bäckerhefe? So ein bisschen Sauerteig oder so?
Hefe kriege ich jetzt auch mit.
Alter, ja, Hefe, Birne, Blüten. Ja, und das ist, glaube ich, so wie für einen Weintrinker, das wichtig ist, dann doch diese Vokabeln zu kennen, weil man dann auch versuchen kann, über diese Vokabeln kann man wiederum eine Einordnung machen, bei der man trotzdem gnadenlos daneben liegen kann. Aber deswegen gibt es diese ganzen Aromen. Es gibt ja primäre, sekundäre und tertiäre Aromen. Also die primären sind die, die aus der Frucht kommen, aus der Beere sozusagen. Das heißt also dieses Apfel, Zitrus, Limette. Dann gibt es diese sekundären, die dann nach dem Ausbau riechen, zum Beispiel Holzfass. Das gibt dann so Toffee, Butter, Diacetyl und noch viel mehr. Und dann gibt es auch den Boden, Mineralität eben, der da auch reinkommt. Schiefer zum Beispiel, der so eine würzige Note häufig den Wein verleiht. Und dann haben wir zum Schluss diese tertiären Noten, das ist sozusagen die Noten des Niedergangs, wo die Weine dann nach Waldboden riechen, nach Madeira, also sprich Sherry, wenn das so einen oxidierten Charakter kriegt, wenn die Frische dann fehlt und dann in so eine, ja, ins Moratorium sozusagen läuft.
Bin ganz begeistert. Können wir jetzt mal trinken?
Ja, endlich, genau.
Welche Temperatur muss er haben? Jetzt unterbricht er schon wieder.
Ne? Ja, super. Also Temperatur, finde ich, ist auch immer, hängt von der Außentemperatur und der Jahreszeit ab. Ich möchte ihn gar nicht so kalt trinken, aber ich würde ihn gern kühler trinken. Das ist fast ein Ticken zu warm zum Probieren, aber gut.
Okay.
Also hier den hier würde ich trinken bei 6 bis 9 bis 10 Grad. Der kann aber ruhig wärmer werden. Ne? Also
Kühlschrank.
Ja, Kühlschrank kalt, genau. Ich weiß, das hört sich schrecklich an. Das finden auch viele ganz ekelig. Aber wir wollen ja heute noch Mittagessen gehen oder sonst was.
Ich muss den aber. Du musst hier runter. Oh ja, der.
Hast du einen Schluck runtergenommen?
Musste ich jetzt.
Ja. Sonst. Ach Gott, du Ärmster.
Für die dritte. Also. Aber da ist der ja. Wie soll ich das denn jetzt beschreiben?
Ich kann dir das beschreiben. Eigentlich ist das, was du jetzt schmeckst, ist eigentlich das, was du riechst. Denn das nennen wir das retroolfaktorische Aromen, die jetzt hochkommen. Weil mit anderen Worten, du hast den Wein runtergeschluckt, der Wein verdunstet in deinem Rachenraum, die Alkoholmoleküle verdunsten auch, steigen dir sozusagen in den Rachenraum an die Rezeptoren, an die Schleimhäute. Und von deinen Schleimhäuten geht das dann in das Gehirn, in verschiedene Teile deines Gehirns, Erinnerungs vom Gehirn, dann da, wo du die ganzen Glückshormone empfindest und. Und das ist genau das am Ende. Und dann schaffst du es vielleicht noch, sogar noch zu sagen, mehr als nur zu sagen, er schmeckt lecker. Vielleicht schaffst du es dann noch zu sagen, wow, der ist ja richtig trocken, der hat eine tolle Säure. Also ich will damit nur sagen, lecker ist sozusagen das, was man durchaus legitim ist, aber so wie ja oder nein, es ist nicht viel oder how do you do. Und wenn du dann schaffst, so ein bisschen deine Gefühle und deine Einschätzung genau präzise wiederzugeben, das machen ja Weinjournalisten auch sehr, sehr gut teilweise, Nachvollziehbarkeit dann zu schaffen. Das finde ich eben einen ganz spannenden Moment. Muss man nicht? Kann man.
Ich würde das jetzt so beschreiben, also der liegt mir ja immer noch auf der Zunge.
Ja.
Und es ist so ein bisschen so, als hätte ich einen Apfel gegessen.
Ja, genau.
So habe ich jetzt...
So einen fast bräunlichen Apfel, so einen, oder Mürbenapfel, oder?
Nee.
Für dich nicht?
Nee, das war schon...
So ein knackiger, frischer, grüner Apfel?
Ja, aber nicht zu viel Säure.
Ja.
Nicht zu viel Säure hat er ja nicht.
Jetzt wird es spannend, jetzt reden wir über Wein.
Aber jetzt liegt gut. Aber der liegt noch nach und... Nee, aber ja, so ein... Also ein feinfruchtiger Apfel.
Ja, doch. Also so Bosskopf vielleicht oder so in diese Richtung.
Genau, so will ich das jetzt.
Finde ich auch. Und was auch noch drin ist, so ein bisschen dieses Lausanne, wie fast ein Gefühl wie so salzig. Dieses, was so lange nachhält, wie Mineralwasser. Was so ein salzig,
stimmt,
mineralischen Geschmack.
Ja.
Und da ist eigentlich der Geschmack. Der Geschmack ist Säure, Süße, Bitter. Säure, Süße, Bitter und Umami. Mhm. Und was habe ich noch vergessen?
Salzigkeit,
dankeschön. Genau. Und jeder nimmt das auf seiner Zunge unterschiedlich wahr. Jeder, ich sag mal, von Kultur zu Kultur ist übrigens sehr unterschiedlich ausgebildet auch. Es gibt ja Kulturen, die bitter ganz anders bewerten. Italiener zum Beispiel essen viel bitterer als die Deutschen. Das siehst du schon am Espresso, siehst du an ihrer Ernährung, mediterran, Artischocken, Zynar oder Campari und so. Oder auch Pastis. Und wir Deutschen haben eher einen Sweet Tooth, sagt man so uns so nach.
Ja.
Das kann man natürlich nicht verallgemeinern auf die gesamte Bevölkerung, aber es ist schon so ein, ist eine Tendenz drin.
Der hängt jetzt immer noch nach.
Ja, der ist der Nachgeschmack.
Der Silvaner. Und das ist jetzt, also wenn er heißt Gut Silvaner.
Es ist so, ich sag mal so die Visitenkarte eines Hauses. Ein Wein, der Spaß machen soll, der vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre alt werden kann, aber eigentlich der Junge getrunken gehört, super ist zu unkomplizierten Gerichten, draußen sitzen im Garten, Picknick mit Freunden, Freundinnen, einfach oder ja, einfach mal eine Party machen damit oder so. Ja. Das finde ich auch für eine Party ein toller Wein, weil der macht Spaß.
Aber schont den Geldbeutel. Hast du wirklich recht, sorry, dass ich dich unterbreche.
Kein Problem.
Hat man wirklich, aber nicht so häufig, ne? Was wird denn in Deutschland eigentlich am meisten angebaut?
Naja, das ist nach wie vor der Riesling, ja. Zu Recht auch. Es ist die Sorte, die hier hingehört. Und der Silvaner, das hatte aber auch, weil der nicht einfach im Handling ist und im Anbau, ist der eine Zeit lang mal im Rückgang gewesen. Und jetzt hat er so ein Comeback. Aber wir haben ja auch mittlerweile andere klimatische Verhältnisse. Also mit anderen Worten. Und es gibt wieder Menschen, die sich mehr für ihre, und gerade die Franken, die sind ja sehr heimatverbunden, die setzen sich dann eben sehr für ihre Weine ein.
Wir gießen weg.
Ja, das schaffen wir sonst nicht. Nee. Jetzt gucken wir mal.
Muss ich eigentlich ausspülen oder reicht ausgießen?
Es reicht in diesem Fall ausgießen, ganz einfach aus dem Grund, weil das Glas ist jetzt aviniert und der Wein, den wir danach haben, der stört sich sozusagen nicht an dem Geruch. Ja. Wenn wir jetzt hier einen süßen Wein gehabt hätten oder einen Traminer, der so ganz blumig riecht, dann hätte ich gesagt, einmal kurz entweder neues Glas oder nochmal
neu. Also kann man durchaus machen.
Ja.
Falle ich nicht negativ auf.
Nee,
ist ja sowieso, negativ auffallen kann man ja sowieso nicht. Ich meine, natürlich, wenn man das Zeug weggurgelt und,
ich find,
gleich wegzieht, ohne irgendwie was.
Also ich finde
aber auch, ne? Die Leute, die gar nicht riechen, einfach nur
wegstürzen. Ja, kann jeder machen, wie ich will. Also man hat mir auch immer, sie sind Sommelier. Da habe ich immer gedacht, okay, was heißt das jetzt? Also so mit anderen Worten haben die immer gedacht, ich bin der Spiritus Rector, der Hausmeister Krause hier, der den Leuten sagt, wie sie was zu trinken haben. So habe ich mich persönlich nie gesehen. Und ich finde, der Job ist eigentlich dazu da, die Menschen glücklich zu machen. Und wenn sie mich fragen, wie man es richtig machen kann, dann kann man ihnen ja dabei helfen, es ihnen sagen.
Ja.
Aber dieses Gängeln, auch wenn ich jetzt nicht in Alltägliches verfallen will, aber ich finde, dieses Gängeln anderer Mitmenschen, das nimmt ja auch gerade wieder so ein bisschen zu.
Oh ja.
Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, wir sollten das, was wir haben, unsere Freiheit, und das ist auch die Freiheit beim Weintrinken, die sollten wir lassen und die sollten wir auch dem anderen so, dass, wenn er sein Chateau Petrus mit Cola trinkt, kann man zwar lachen, kann man auch mal die Augenbraue heben, vielleicht würde man es selbst nicht machen, aber wenn er damit glücklich ist, ist er damit glücklich. Und ich habe sowas gemacht und das, also nicht ich selbst, sondern ich hatte Gäste, die sowas haben wollten. Warum denn nicht? Mir doch egal.
Ja. Okay.
Ja, ist deren Spaß.
Ja, verstehe ich. Gut, man kann ja seine eigene Meinung haben, aber man kann.
Oder?
Oh, was ist das jetzt? Was ist denn das jetzt für ein
Manitou Salon?
Ja. Was für ein Übergang.
Ja, herrlich. Jetzt gehen wir mal nach Frankreich. Und Manitou Salon ist nicht an der oberen Loire. Das ist Sancerre, Puy-Fumé kennst du vielleicht, das sind sehr klangvolle Namen. Mhm. Hier sind wir in der gleichen Gegend, allerdings ein bisschen weiter südöstlich. Und der Boden hier ist einer der drei wichtigsten Bodensorten, die wir finden an diesem, in diesem Teil. Es gibt Kimmeridge, das ist so Feuerstein. Das findet man in Puy und am Hang von Sancerre. Dann gibt es den Puy auf der östlichen Seite, sozusagen über die Loire rüber, wo wir ganz viel Feuerstein haben. Und Manitou Salon finden wir. Und dann gibt es auch die Le Caillotte-Böden, das sind so kieselige Böden, alles Kalk. Das sind Kimmeridgian und Oxfordian, so eine, ich sag mal, urzeitliche Abbruchkante, muss man sich das vorstellen, die in England anfängt, über das Pariser Becken, über Paris, die Champagne, Chablis, bis eben hier hinreicht. Und das ist eben auch ganz spannend, beim Wein ist Geologie ganz, ganz wichtig. Und das ist hier, die heißen Terre Blanche. Das sind so weiß schimmernde Kalkböden, die so fast so richtige Brocken sind. Und wenn man im Sommer ist in dem Gebiet und die Sonne scheint drauf, dann wird es richtig leuchtet hell. Und die Sorte ist Sauvignon Blanc, das steht aber nicht drauf, weil wir eben ja vom Sauvignon gesprochen haben. Das ist eben der Name der Gemeinde und der Name der Gemeinde manifestiert sich A durch das Klima. Das ist hier so semikontinental. Plus durch den Boden. Und jetzt kommen wir zu dem Winzer, Florian Moyet, den ich finde, der das wunderbar interpretiert. Das ist jetzt ein junger Wein. Das ist ein Sauvignon Blanc, wie ich ihn gerne trinke. Ich muss auch sagen, Gott sei Dank hat er keinen Schweiß.
Nee, ich bin auch auf der Suche, aber...
Ja, das ist blöd, wenn man das jetzt schon sucht. Das ist eigentlich... Das heißt neurolinguistisches Programmieren.
Ja, das war ja nur die Vorlage. Ich hätte es auch nicht gesagt, aber...
Ich muss sagen, die Franzosen haben eine andere Kultur, wenn es um Wein geht, als viele andere Nationen, oder es ist die präziseste vielleicht. Es geht immer häufig um den Platz, um die Herkunft, wie man das am besten interpretieren kann. Und da kommen eben ein paar hundert Jahre Erfahrung oder ein paar Jahrtausende Erfahrung manchmal auch rein. Und das eben in einer Dichte. Das ist eben das Große an Frankreich. Auch wenn viele Deutsche Probleme haben mit der französischen Küche und mit französischen Weinen, sie finden das zu komplex, zu kompliziert. Das ist einfach geil. Frankreich hat diese Vielfalt. Und ich wünschte, wir hätten ganz bisschen mehr von dieser Lebensfreude oder Lebenskultur auch hier bei uns.
Ja.
Noch ein bisschen mehr.
Würdest du den Weinbau mit Lebensfreude gleichsetzen? Würdest du sagen, ja, in den Ländern, wo viel Weinbau betrieben wird, ist auch die Lebensfreude ein wenig höher?
Ja, ist es. Wobei, ich stelle ja gerade fest, nördlich von uns, Richtung Dänemark, Norwegen, Skandinavien generell, hat eine unglaubliche kulinarische und auch Weinbau. Also die Leute haben ja nicht mehr Ahnung als hier, aber sie sind viel offener, mhm, und sie haben doch anscheinend ein anderes Gefühl für was kosten muss, also oder darf. Und dann ist es auch okay. Also die haben unglaublich tolle Qualität, die man findet auf den Weinkarten, gerade Kopenhagen. Finde ich total inspirierend zurzeit. Und es sind eben die kleinen Details, die es machen. Und die Franzosen und Portugiesen, Spanier, Italiener, Mittelmeeranrainer, Griechen und, die haben natürlich durch die Römer eine tolle Lebensqualität. Das haben wir ja in Deutschland auch schon, wo die Römer waren. Ist ja, ja doch, ja, die Uhren gehen da ein bisschen anders.
Wir probieren.
Also nochmal zur Nase.
Okay, ich war schon zu weit.
Ja, ist okay, ich kann es doch verstehen. Ich kann es doch verstehen. Aber du hast hier dieses Zitruslimette. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du gerne kennst du diese großen Zitronen von der Amalfi-Küste, diese Amalfi-Zitronen?
Natürlich kenne ich die.
Die sind super, oder?
Die liebe ich.
Und die haben ganz, oder Meyer Lemon aus Kalifornien oder Florida, die auch so ganz süß, fast so ein bisschen wie Pampelmuse oder so ein bisschen so Grapefruit. So
ich würde auch sagen, hier ist so ein bisschen was Pampelmusiges drin.
Ja, also du hast, und das finde ich schön, wenn man sich so nähert und der eine sagt Pampelmuse, der andere rosa Pampelmuse. Hey,
das rosa Pampelmuse, ja. So. Ja.
Da.
So.
Boah.
Bälle werfen. So.
Und dann hast du etwas hier drin, was an schwarze Johannisbeere erinnert. Nicht so doll, aber so ganz bisschen Johannisbeere.
Ach, das funktioniert. Henrik, das funktioniert. Wirklich.
Hast du als Kind auch gern am Johannisbeerstrauch? Meine Großmutter hatte tolle schwarze Johannisbeeren. Ich habe das immer geliebt. Diesen grünlich-pflanzlichen Duft und dann diese herbe Süße, die die haben.
Ich mochte aber immer lieber die roten.
Ja, ich mag
mittlerweile. Aber
die waren toll, teilweise zu herb. Ja. Die haben auch eine dickere Schale. Herb, ja. Mhm. Da hast du das so ein bisschen auch wieder diesen steinigen Charakter hier, aber insgesamt so ein bisschen ein parfümierterer, etwas feinerer Stil. Hey, ne, der Silvaner ein bisschen deftiger und der ist feiner. Der kommt
schon ein bisschen feiner rüber, ja.
Und fruchtiger. Und das ist die Sorte.
Mhm. Was war das jetzt für ein Boden?
Das ist Terre Blanche, also Kalkformation.
Okay. Kann ich eigentlich alles probieren? Kann ich auch bei mir im Garten versuchen, Wein?
Alles, was dir Spaß macht. Mach doch. Gucken wir uns das Ergebnis mal an in 30 Jahren. Weinbau ist eben auch etwas, was häufig über die Generationen geht. Hm. Ist das nicht geil?
Oh, der.
Geil. Und jetzt ein paar. Magst du gern Austern?
Ja, ich liebe Austern. Ja,
mag nicht jeder, aber so zu Austern oder zu Seafood oder zu ein paar Krevetten mit Mayonnaise. Ich kann mir jetzt irgendwo vorstellen, irgendwo an der Küste zu sitzen, ein paar Krevetten poolen, Mayo und so ein Glas Wein dazu.
Genau. Irgendwie geil. An so einem Holztisch auf der Ile de Ré, weißt du, wo sie dir einmal so ein Tablett rüberschmeißen, nur eine Zeitung drunter und jetzt pool mal den Kram aus.
Ja.
Ja,
genau. Oder hier ein paar gegrillte Peperoni. Pimientos geht auch super dazu.
Ja, aber der ist ja richtig, der hat ja richtig Fülle, der füllt ja alles aus.
Ja, wobei ist leicht, also ist nicht schwer, der läuft flockig über die Zunge, der hat 12,5% oder 13%, ich habe meine Brille nicht auf.
13.
Ja.
Das ist, aber der füllt ganz viel aus. Ja. Aber den kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja.
Perfekt dafür. Mhm. So, und das ist, finde ich, das total Entscheidende beim Wein, den richtigen Kontext zu finden, mit erstmal den Lieblingsmenschen oder die Lieblingsmenschen finden, mit denen man das trinken möchte und eine Situation schaffen, in der man das dann gerne trinkt. Und das kann stark variieren. Dass der übrigens 13 hat, liegt am Jahrgang 2020, das war auch hier heiß. In Deutschland war es auch sehr heiß. Aber wir haben in den letzten Jahren natürlich durch die Trockenheit für den Weinbau war es super. In weiten Bereichen, wobei man muss aufpassen. In manchen, es hat im Süden teilweise mehr geregnet als im Norden. Hier war es eher trocken.
Ja.
Also wir haben ja ganz komische Wetterlagen mittlerweile. Aber es waren so ein paar Jahrgänge dabei, die von extremer Trockenheit geprägt sind. Das heißt wenig Fäulnis. Das heißt wiederum wenig Selektion, macht es den Winzern relativ einfach. Ob das dann wieder die größeren Jahrgänge sind, weiß ich nicht. Aber das wird immer gern dann so verkauft. Aber ich weiß, dass für die Winzer natürlich trotzdem einfach, die sind dankbar.
Ist das auch Marketing? Ist da auch viel Marketing dabei?
Ja, oder? Na klar. Da ist der Journalismus ja noch vorgeschaltet sozusagen. Und die Journalisten entscheiden dann, ob das ein gutes oder ein schlechtes Jahr war. Das nehmen die Kunden dann meistens so. Aber man kann aus kleinen Jahrgängen tolle Weine haben. Man muss sie nur zur richtigen Zeit trinken. Meistens früher. Und die ganz großen Jahrgänge werden meistens viel zu früh getrunken. Das heißt, die könnte man manchmal liegen lassen. Also da reden wir vor allen Dingen über Bordeaux oder über die großen Weine der Welt. Und wir stellen doch immer wieder fest, und ich habe viele Winzerfreunde auch, die immer wieder die kleinen Jahrgänge lieber trinken als die großen, die sie dann ja Journalistenjahrgänge nennen, weil die kleinen Jahrgänge sind einfach die Freude machen, weil man weiß wahrscheinlich auch, wie viel Arbeit das war und dass es viel mehr Arbeit war und diesen Mehraufwand irgendwie. Und dann zu sehen, dass dann noch was Gutes dabei rauskommt, das ist dann sozusagen, glaube ich, der Satisfaction Thrill, den der Winzer hat.
Ja.
Also mit anderen Worten, ein guter Jahrgang muss nicht immer der berühmteste und teuerste sein. Und vor allen Dingen, das macht sogar Spaß, wieder Smart Shopping zu machen, manchmal kleinen Jahrgang. Und ein guter Winzer, der gibt sich in jedem Jahr Mühe. Und ich behaupte sogar, in einem schwierigeren Jahrgang gibt er sich mehr Mühe.
Ja.
Und wir alle wissen, wenn man sich mehr anstrengt, kommt manchmal auch was Tolles dabei raus.
Mhm. So. Ja, absolut. Absolut. Aber ist es denn einfach? Einfach ist es natürlich nicht. Scheiß Frage, andersrum gestellt. Wenn ich jetzt so einen jungen Wein habe, kann ich denn schon relativ früh erkennen, was das wird?
Ja, also das ist so wie im Talentschuppen. Man kann, glaube ich, schon recht früh beobachten, was alles da ist in dem Wein, wie klar und wie er sich zeigt. Das geht schon relativ früh, dass man so dieses Grundmaterial, wobei man muss echt manchmal sehr vorsichtig sein mit Einschätzungen, weil dann gibt es wiederum Sachen, die man vielleicht am Anfang nicht verstanden hat oder die sich nicht so schön zeigen und auch ein bisschen Zeit brauchen. Und da sind wir wieder bei dieser Jahrgangsthematik. Das kann sein, also gerade so ein, ich sag mal, regenreiches, feuchtes Jahr mit einer, vielleicht mit Fäule, mit ein hoher Selektionsaufwand wiederum bedeutet. Das kann durchaus sein, dass der Wein am Anfang manchmal sich nicht so schön zeigt, aber dann nach 2-3 Jahren wunderbar zu trinken ist.
Aber also ich muss häufig probieren.
Ja, und du hattest ja gefragt, wie man sich am besten informiert. Also ich finde, schaut euch die Blogs an. Es gibt ganz viele tolle Seiten heute zum Thema Wein. Man kann ein bisschen querlesen. Das Internet ist, finde ich zumindest für unsere Branche, revolutionierend gewesen, weil wir einen Transfer hatten von Wissen, der nicht mehr in den eigenen, ich sag mal, in den eigenen Sprachregionen blieb, sondern du liest heute englischsprachige Blogs, du kannst dir französische Blogs anschauen, kannst du jetzt schnell durch den Google Translator hauen, da kriegst du zumindest den Kontext wieder und. Also mit anderen Worten, du hast unglaublich viele Möglichkeiten, dich zu informieren. Und deswegen ist es immer wieder, komme ich drauf zurück, es hängt an dir und halte dich an die guten Leute. Und da muss man auch sich ein bisschen auf so Menschenkenntnis verlassen. Und
wie wir ja auch schon gesagt haben, es kann ja auch sehr unterhaltsam sein, das Ganze. Das
ja.
ist ja nicht eine trockene Materie, nee, sondern
im Gegenteil.
Wenn man dir folgt, dann weiß man ja zum Beispiel, dass das sehr amüsant auch sein kann. Ja? Das ist dann ganz charmant.
Danke dir,
und fröhlich verpackt ist.
Was mir halt Spaß macht, ist so ein bisschen auch ein bisschen zu ärgern oder so ein bisschen zu provozieren. Und weil ich finde, wir nehmen uns alle so wichtig und so ernst.
Ja.
Und einfach mal, und gerade Wein ist so ein Besserwisser-Thema. Ich meine, welches Thema ist heute nicht Besserwisser? Aber bei Wein ist es auch noch so, weißt du, da wird dann ja auch so nach dem Motto, ich kann mir einen Wein für 1.000 Euro leisten, du nicht. Da werden auch so Grenzen gezogen, das gefällt mir überhaupt nicht.
Ich kann mich über andere stellen, nicht?
Ob
meines Budgets.
Und, der Wein ist nicht, das ist nicht das Problem. Das Problem des Weines ist das nicht, es ist das Problem dieses Menschen. Der Wein kann dafür nichts. Dass bestimmte Weine ihren Preis haben, es ist wie überall auf der Welt. Man kann sein Geld für Anzüge, Autos, für Cocktailkleider, für Schuhe, weiß der Kuckuck, Zigarren, Musik, für alles Mögliche ausgeben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und dieses blöde, für 3 Euro schmeckt genauso gut wie der für 1.000 Euro. Mhm. Nein, schmeckt nicht, finde ich nicht. Kann aber sein, dass es demjenigen besser schmeckt. Das ist okay.
Dann
damit kann
wirst ich leben. Du da wahrscheinlich auch nicht pumpen. Nee. Das ist da nicht deine Zielgruppe. Hast du denn das mal gehabt in deiner aktiven Sommelier-Tätigkeit im Restaurant, dass da mal so ein Gast kam und sagt, bringen Sie uns mal die beste Pulle?
Ja, klar.
Ja?
Die ganze Zeit. Ja, das ist ja auch eine sehr nette Art, sein Gegenüber so ein bisschen zu provozieren. Ja. Kann ich schon verstehen. Wobei das ja mit der besten Pulle ist ja trotzdem immer schwierig. Ja. Also wenn du nicht ein Vorgespräch hattest, dann hängst du echt in den Seilen. Also mit anderen Worten, dann kannst du nur gehen nach Name, nach Preis, nach Jahrgang vielleicht noch, nach Region. Also von daher ist es super, wenn du jemanden hast, mit dem du dich unterhalten kannst. Das ist ja eigentlich fast die Aufgabe eines Sommeliers, rauszufinden, was ein Gast möchte. Wie viel er kann, wie viel er ausgeben möchte, kann, so was sein Budget ist, muss man trotzdem ein bisschen, finde ich, Rücksicht drauf nehmen. Da muss man rausfinden, mit wem ist er da. Also sprich, ist das ein privates Date oder ist das ein Geschäftstermin? Wie viele Leute sind am Tisch? Wie viele Nationen sind am Tisch?
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen das, was meinem Job als Sommelier und ich warte ja nur noch auf die Frage, aber Master Sommelier kann man ja auch, das ist ja diese Prüfung.
Das wollte ich mir zum Schluss aufmachen.
Ach so, okay.
Ja, ich komm das ist ja so, diese Prüfung ist ja auch niedlich gesagt jetzt.
Ja, aber wichtig ist, finde ich, und deswegen legt man sehr viel Wert bei der Prüfung, dass du meisterlich am Tisch mit dem Menschen auch umgehst. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir denken heute, wir können uns alles kaufen, das ist richtig, aber einen guten Service. Das ist wirklich wertvoll. Ich bin ja lange schon kein Sommelier mehr, aber ich finde es toll, dass wir immer wieder junge Leute haben, die sich da echt viel Mühe geben. Und das muss auch mehr wertgeschätzt werden. Wie alles heutzutage natürlich mehr Wertschätzung braucht. Ne? Also ob es die Krankenschwestern oder Pfleger und bla bla bla.
Also sind in allem sehr, sehr flüchtig.
Ja, genau. Aber gerade beim Thema Dienstleistung auch. Und wir haben jetzt das Riesenproblem, danke Corona, ja, haben wir auf einmal ganz kurz, ich glaube, ein Drittel weniger Beschäftigte in der Dienstleistungsbranche, sind also alle abgewandert.
Ja.
Und warum? Weil sie wahrscheinlich auch jahrelang nicht entsprechende Würdigung für ihren Job bekommen haben. Ich habe ja in den USA arbeiten dürfen und das muss ich sagen, doch ein anderes Thema dort, zumindest gefühlt. Ich fand immer erstmal sehr professionell, auch wenn es teilweise Ungelernte waren, aber eben extrem gut auf Leute zugehend und ich muss immer wieder sagen, diese Dienstleistung, das macht so das Quäntchen am Ende, Dinge zu tun, wo man sagt, eigentlich kann ich mir das nicht leisten, aber ich mache es jetzt doch.
Ja. Ja. Du hast das Stichwort eben genannt, ich überbrücke mal, während du hier den dritten Wein öffnest.
Ich hoffe, es ist okay. Ne? So,
man ich kann finde das
so
wunderbar.
Morgens mal so ein paar Weine probieren, aber weißt du, morgens ist man noch fitter. Wirklich, der Tag ist noch so, du bist unverbraucht, du bist ganz anders in deiner Wahrnehmung. Das kennen wir doch alle abends, wenn wir nach Hause kommen, sind müde. Wir essen und trinken dann, aber wir eigentlich fahren wir nur noch auf halber Flamme.
Ein Gast von mir, die auch, die, wie du, sehr viel später aber, Master Sommelier wurde, Stefanie Hehn,
ja.
Die sagte mir, am besten morgens probieren, die hatte mir erzählt, dass sie mit zwei Weinen so ein bisschen Probleme hatte, die auseinanderzuhalten. Und sie sagte, am besten immer morgens, vor dem Frühstück probieren. Mhm. Und dann hat sie es dann auch hinbekommen irgendwann. Aber um Master Sommelier zu werden, da muss man ja schon ein bisschen was tun. Da muss man ja...
Ja, es ist eine anspruchsvolle Prüfung. Und bei mir hat das auch nicht gleich beim ersten Mal geklappt. Im Gegenteil, ich bin häufig noch mal immer nach England geflogen, nach London und habe diese Prüfung gemacht. Also es ist im Gegensatz zu Sommelier des Jahres oder was man da sonst alles werden kann, was ja, ich sag mal, Entscheidungen sind, die durch ein Gremium getroffen werden, also so eine Art, ja, einfach Sympathie vielleicht für die
Leistung.
Genau, ist der Master Sommelier wirklich eben eine Prüfung und das ist der Unterschied auch. Und ja, sie ist kompliziert, sie ist komplex. Was ich sympathisch finde, sie wird eigentlich von Fachleuten, also von echten Fachleuten, Koryphäen in der Branche wiederum, die dort wieder die jüngeren Generationen rausbilden und die gibt es ja seit 1969. Und ich glaube, es sind jetzt 280, 285
so. Ein relativ kleiner Kreis.
Ja, es ist ein bisschen elitär oder beziehungsweise eng. Die Durchfallquote ist halt enorm, weil du eben nicht nur in deinem Gebiet, also sprich in deinem Land, in meinem Fall wäre es jetzt Deutschland oder Österreich, gut sein musst oder im deutschsprachigen Raum, sondern du musst auch was zu Portwein wissen, du musst was zu Madeira wissen, du musst was zu Bordeaux, zu Burgund, du musst aber auch Australien auf dem Schirm haben, du musst Argentinien, Chile, du musst Mexiko wissen, du musst was zu Sake wissen, gibt es in Japan auch Wein und. Ja, also das macht es eben so unfassbar komplex. Und das finde ich gut, das ist eine gewisse Ausgewogenheit, weil eigentlich die Grundidee ist eigentlich, dass ein Master Sommelier überall auf der Welt irgendwo einen Job machen könnte. Der könnte, also ich könnte jetzt morgen wahrscheinlich vielleicht in New York, zumindest vom Fachlichen her, anfangen und wüsste, wie eine Weinkarte, wie ich die strukturiere, wie ich sie kalkuliere, was da drauf muss und. Oder vielleicht in Japan, oder der aus Japan könnte nach Deutschland kommen und relativ gut rausfinden, was gefragt ist. Dass da natürlich noch ein bisschen mehr dazu gehört, ist klar. Aber das fand ich so sympathisch, oder das finde ich gut an dieser Prüfung. Es ist eigentlich um einen international ausgebildeten Weinfachmann, der eben A, über gute Kommunikationsskills und B, über ein gutes Wissen auch um die Produkte verfügt und sie auch einschenken kann. Also das Servieren, die Kunst des Servierens, wie viel ins Glas, wann einschenken, wie, das ist so
und das menschliche wird dort Empathie. Auch alles,
das
gehört auch alles zu dem Gesamtkomplex der Prüfung und der...
Ja. Und da gibt es dann eben verschiedene Levels, und weil es eben sehr schwierig ist, fallen im Laufe der Zeit, ich sag mal so, es gab doch dieses Takeshis Castle, ich weiß nicht, ob du das gern geschaut hast mit den Japanern, wo 1000 Mann auf eine Burg zustürmen und dann so verschiedene Aufgaben kriegen und zum Schluss bleibt einer über. Das ist ungefähr so, darf man sich das vorstellen.
Wie viel machen das denn? Also was würdest du sagen, wie viel fliegen da aus der Kurve?
Oh, ich weiß, das ist die, ich habe irgendwo mal gelesen, das ist wohl eine der Prüfungen ist, die höchste Durchfallquote der Welt hat. Also wirklich, das ist einer von 1000 oder sowas, also so im Verhältnis. Aber dazwischen gibt es ja auch verschiedene Levels. Certified, Advanced und den MS. Das sind dann wirklich nur noch
aber ganz wenige. Aber den MS, den trägt man dann ja auch immer mit.
Ne? Den behältst du.
Der bist, das bleibst du. Ja. Und ist das so ein, gibt es da so eine Verbindung? Trifft man sich? Spricht man miteinander? Ist das so ein richtiges Netzwerk, das funktioniert?
Ja, man kennt sich. Also ich bin jetzt durch meinen Job im Handel auch ein bisschen raus. Und ich habe das 99 gemacht. Jetzt rücken auch viele jüngere Leute nach. Zum Beispiel die Steffi, die auch wieder gerade was plant. Und wieder jüngere, macht so Vorbereitungskurse. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich helfe. Aber da ist die Steffi jetzt federführend. Und ich habe das vor ein paar Jahren gemacht. Mhm. Und ich kümmere mich jetzt wirklich ein bisschen mehr um meinen Job. Aber ja, klar gibt es ein Netzwerk.
Gibt es denn viele, die das, oder einige, die das Lager gewechselt haben, die dann mal zum Winzer wurden auch?
Ja. Ja? Ja, ich arbeite sogar mit einem Master-Sommelier-Kollegen aus Washington State, Gramercy Cellars. Und ich importiere heute seine Weine. Ich finde die richtig gut. Ja. Ich stelle meistens fest, dass die meisten Sommeliers keine guten Winzer sind. Nee, weil, oder nur ein paar von denen. Weil es ist eben doch, Winzer ist eben doch auch noch ganz andere Sachen. Ne? Es ist so Handwerk und da musst du auch, und vielleicht auch ein bisschen Familie. Hast du die Weingärten schon? Ja, also es gibt ja Weingärten, die sind seit Hunderten von Jahren in der Familie und die Leute wissen, was sie wert sind. Aber ich sag mal so, in diesem Entrepreneur-Stil der neuen Welt oder der Überseeländer, da gibt es immer wieder welche. Gibt es ja sogar Punkrocker wie Ojota Barrels, der leider verstorben ist, die tolle Weine machen. Und also ich will damit sagen, es ist nicht unbedingt nur vorbehalten heute noch den Leuten, die aus einer Weinbaufamilie kommen. Es gibt viele Seiteneinsteiger, die manchmal mit sehr geilen und interessanten Ideen da reinkommen.
Das ist ja häufig so, nicht? Dass du einfach nicht mit dieser Vorbelastung reingehst.
Genau.
Aber wäre das was für dich? Nein. Oder machst du das?
Ich habe zweimal auf dem Weingut gearbeitet für längere Zeit oder für ein paar Monate. Ich habe sehr viel Respekt davor.
Okay. Das sah eben so aus, auch wie nicht weiterfragen.
Ich bin eigentlich eher ein Kommunikator und ich mache gerne, ich bin auch viel.
Merkt man gar nicht.
Ich rede einfach sehr viel und sehr gerne. So,
tschüss. Was erzählt uns der denn hier jetzt?
Der hat doch die intensivste Farbe von allen, ne? Obwohl es auch ein ganz junger Wein ist. Ich glaube, es ist 2020. Ja, es ist auch ein 2020er. Der heißt Nossa Calcareo. Die Rebsorte ist Bical und der Wein kommt aus einer Region, die ist südlich von Porto. Also wir sind am Atlantik, Bayrada. Mhm. Und in Bayrada ist der Boden sehr kalkhaltig. Das ist die einzige Stelle, wo man wirklich nennenswertes Kalkvorkommen in Portugal hat. Und Barros sind die Kalkbrocken, die überall dort in der Landschaft rumliegen.
Kann ich mir richtig vorstellen jetzt.
Aber du hast den atlantischen Einfluss, du hast keine Berge davor. Und deswegen galt das Bayrada auch lange Zeit als die komplizierteste Region mit dem feuchten Klima plus die Berge. In dieser Kombination mit viel Regen verbunden, kann man auch sehen, wenn man die Wetterskala sich anschaut von diesem Gebiet. Im September, da fängt es ja schon richtig an zu regnen und was im Rest Portugals eben nicht der Fall ist. Mhm. Also was in Portugal so spannend ist, sind die autochthonen Sorten. Bical ist eine Sorte, die findest du nur in dieser Gegend und ist urtypische Sorte. Und hier sind 60 bis 100 Jahre alte Reben. Wow. Und auch nach der Fasson der Biodynamie bewirtschaftet. Mhm. Philippa Pato und William Wouters, er ist Sommelier, hat sie geheiratet. Sie kommt aber...
William Wouters, eher Holländer?
Oh, ganz fast an der Grenze Antwerpen.
Okay. Oh.
Der Präsident der internationalen Sommelier-Vereinigung.
Oh, ist ja, 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 ja.
Aber William ist ein ganz feiner Kerl, auch Oldschool-Sommelier. Und ja klar, hat Philippa kennengelernt und die stammt aus einer sehr alten Weinbaufamilie. Und die beiden haben sich zusammengetan, sehr interessant.
Die konnten sich riechen?
Die konnten sich riechen und vor allen Dingen er mit seiner internationalen Perspektive auf das Geschehen und sie mit ihrer unglaublichen Verwurzelung in der Gegend. Und die beiden haben was geschaffen, finde ich, in diesen Weinen, was sehr viel Tradition ist, aber gleichzeitig auch, wo man merkt, die trinken eben nicht nur ihren eigenen Wein, die trinken auch andere Weine. Die mögen Jura, die mögen Burgund, die mögen Bordeaux. Und das fließt so ein bisschen damit rein. Der Wein bleibt aber eisenhart das, was er ist, nämlich ein Herkunftswein. Und die Farbe, ja, ist intensiv. Und Bicall hat so eine leicht wachsartige Nase. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Bonawachs bei dir zu Hause aufgetragen hast. Ist was her, ne?
Ist zwischen hier, ja.
Aber das hat so eine, es hat jetzt nicht...
Ich sehe gerade das Schild vor mir, frisch gebonert.
Ja, super, stell dir mal vor, du stehst als im Restaurant am Tisch und sagst den Gästen, ich hätte jetzt einen Wein, der schmeckt nach, riecht nach Bonawachs. Ja. Da sagen die Gäste doch sofort, wir nehmen drei Flaschen. Ich wollte immer mal schon wissen, wie das... Ja, und die trinken den ganzen Abend und überlegen sich, ich brauche noch eine Flasche, wir haben es immer noch nicht verstanden. Nein, aber die Nase, dieses... Ja, es ist dieses leicht wachsartige... Was hast du?
Eine Erbse.
Auch, ja, Erbse ist gut. Was leicht süßliches, so mehlig, süßlich. Ja. Bonawachs und Erbse. Du, wie war der Wein? Ja, super, nach Bonawachs und Erbse. Zu Hendrik gehe ich nie wieder. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Wir sind von so einem sehr deftigen, einfachen und echt gut schmeckenden, rustikalen Wein wie dem Gutzelwarner zu einem sehr feinen, parfümierten, eleganten Wein zu einem das, was ich heute einen großen Wein nenne.
Ja?
So, und das ist jetzt genau wie in der Musik. Das ist eben so, kannst du auf die Mucke oder nicht? Das ist jetzt polarisiert. Und das tun große Weine immer. Große Weine sagen nicht, ich muss dir gefallen. Das geht andersrum. Der sagt, ich bin ich und vielleicht magst du mich.
Okay, ja, ich lade dich ein.
So, der lädt dich nicht ein. Nein,
also, der sagt nee, ganz mich klar, kennenzulernen, aber
ja, mach dir ein Bild. So. Mach dir selbst ein Bild. Und ich finde das total irre. Das ist der komplexeste Wein von den dreien. Es ist der Wein, der dich am meisten fordert. Es ist der Wein, der am unsympathischsten erscheint, wenn es um die Fruchtigkeit geht. Ich sehe nämlich fast gar nicht mehr. Mhm. Wir reden hier wirklich von Gestein. Wir reden hier wirklich von diesem Kalk. Wir reden von Kräutern, wir reden von also, Thymian. Wäre
jetzt
so ein bisschen
sehe ich den auch. Jetzt kommt
Thymian?
Die wachsen ja richtig. Ich sehe den auch richtig dazwischen. Wilden Thymian sehe ich dazwischen den Kalksteinen
wachsen. Aber, das ist das letzte Glas für dich, das weißt du schon. Ne?
Okay. Ich dachte gerade, jetzt geht's erst
nach
los.
Nach der dritten Flasche sehe ich ganz andere los. Dinge. Dann sehe ich sogar Thymian-Bäume dort wachsen. Ja. Nein, aber,
in den Himmel.
Aber dieses Herbsaure auch, dieses Zitrusschale, ganz bisschen. Und der Wein unterliegt einer ständigen Veränderung. Das heißt, er spielt nicht einen Ton, sondern er spielt ganz viele Töne. Und wie in der Musik vielleicht, wo man, sag ich mal, mit einem Intro, mit einem Mittelteil und dann wieder mit einem Outro sozusagen, bist du auch genauso in diesem Wein. Der baut sich auf, der kann in eine Karaffe, der ist auch noch sehr jung. In 5 bis 10 Jahren schmeckt der wirklich gut. Gutzelwarner haben da gesagt, jung trinken. Mhm. Manitou Salon würde ich auch sagen, eher jung zu trinken vom Trinkefenster. Und hier würde ich sagen, ich kenne Sachen von denen aus ihren Anfängen, 20 Jahre alt mittlerweile, grandios. Also das schafft er.
Ja?
Und das ist eben auch etwas, was uns als Weinleute umtreibt und sagt, das ist dann ein großer Wein. Aber es muss nicht jedem schmecken. Ja, der ist noch.
Uiuiui.
Ja, gibt so ein bisschen was her, ne? Der ist fast so ein bisschen so wie, wenn so eine Hand, wenn die zur Faust wird. Da kriegst du gerade noch so den letzten Moment, so heißt, du merkst schon, der Wein zieht sich so zusammen, mhm. der hat so ein bisschen, was wir adstringierend nennen. Das heißt also so was Herbes, so ein austrocknender Moment auf der Zunge hinterlässt. So leichte Bitterkeit, so ein bisschen wie Tee, wie ein Earl Grey, so, wo du dann so ein bisschen diese Anteil an Orangen oder an ätherischen Noten mit drin.
Aber du hast absolut recht, der biedert sich nicht an.
Nein. Nee, der sagt, werd du erstmal erwachsen für mich. Ja. Ich bin's schon. Der ist aber nicht arrogant oder so. Aber was ich sehr an diesem Wein eben sehr schätze, ist, dass er keine Kompromisse kennt, sondern wirklich über eine Tradition verfügt, Jahrhunderte dort, diese Sorte, dass sie zwar neu interpretiert ist, denn so schön und so elegant und so fein kriegt man sie selten. Mhm. Und sie spricht eben von viel Skill, also sprich Fähigkeit, wie man eben Wein heutzutage großartig macht. Und es ist einer der besten Weißweine Portugals und ich bin mir sicher auch, bin ich nicht der Einzige, ist einer der großen Weißweine, die man so auf der Welt trinken kann. Wow. Ja, und dann ist halt immer noch relativ günstig. Der kostet so um die 30, 35 ja. Euro. Und im Burgund oder in berühmteren Regionen ja. zahlst du für eine ähnliche Qualität wahrscheinlich das Doppelte bis Dreifache. Und da sind wir wieder bei Wein am Limit.
Verstehe. Aber ohne diese Einführung jetzt von dir in diesen Wein, würde ich mich da ja nie ranwagen, würde ich da ja nie rangehen.
Nee, aber... Nee,
ohne irgendein Wissen.
Es sei denn, du hast irgendwo was mal gelesen.
Ja, nee, aber ich meine, also ja, jetzt natürlich. Von dir oder von anderen, ja. aber den würde ich ja jetzt, wenn ich jetzt irgendwo vorstehen würde, ja. hätte keine oder nur eine schlechte Beratung, dann würde ich sagen,
das wäre ungefragt aufs Maul, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, also wenn man irgendwo hinkommt und erstmal als Begrüßung, so irgendwie, keine Ahnung, wenn man irgendwie früher auf Schützenfest gegangen ist und die Jungs aus dem anderen Dorf waren da und da gab es auch erstmal ohne Vorwarnung, gab es erstmal zumindest bei einem von uns was auf die Nase.
Ja.
Und da hat sich auch gefragt, warum?
Ja, warum? Erstmal, Leute, so, jetzt, ist die Sache hier. Klar jetzt?
Und so ein bisschen ist der. Und dann nachher war es dann meistens ganz nett. Also der hat vielleicht den Charme eines Rugby-Spielers.
Ja, ich lasse es gerade noch sacken. Ich finde diese Sprache toll. Und diese Sprache ist aber ja, so wie sie von dir kommt, ist sie aber so, wie soll ich sagen, sie ist ja nicht abgehoben.
Das ist ja, ich danke dir, wenn das so rüberkommt, weil ja, du kannst absolut, mich besser ja, beurteilen.
Also ich könnte dir jetzt noch stundenlang zuhören und ja. sagen, also auch diese Geschichten sind ja so aus dem Leben. Und wie du über Winzer sprichst und über den Wein, ich finde das ganz toll.
Also ja, man braucht
mache ich dir jetzt zu viel Komplimente?
Nein, danke, danke. Also ich würde gerne ein Kompliment machen an alle Menschen, die in der Lage sind, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Zum Beispiel, und bei Wein oder wenn ich ins Museum gehe und mir jemand erklärt, warum das Bild gemalt wurde, von wem, in welchem Kontext, mit wem der gelehrt hat oder gelernt hat, was seine Vorbilder waren, was die Geschichte gerade war drumherum. Das spielt ja bei großen Künstlern dann auch häufig die Rolle und. Und das finde ich total interessant. Dann wird eigentlich aus diesem Gegenstand, weil Wein ist am Ende auch nichts anderes als nur ein Gegenstand vielleicht, ein flüssiger, dann wird das lebendig. Und dann sind wir doch wieder bei den Menschen. Und dann sind wir doch wieder bei dem, was total wichtig ist. Wir leben in sehr anonymen Zeiten, bestimmte Dinge und Leistungen hervorzuheben und rauszuholen. Und das ist leider, so muss man sagen, in diesem Weingeschäft nur noch die letzten 5%. Das ist eine Scholle, auf der wir uns bewegen. Das sage ich jetzt gar nicht aus Selbstmitleid, aber in dem Bewusstsein, dass es so ist. Und ich würde mich natürlich freuen. Und deswegen habe ich meine Sprache natürlich auch und meinen ganzen Habitus dahingehend angepasst, dass ich vielleicht mal den einen oder anderen, der da so Zaungast war, weil ich war selbst lange Zaungast, man hat mir auch immer das Gefühl gegeben, ja. in der Weinbranche selbst Zaungast zu sein, dass ich dem das nicht das Gefühl gebe, was ich hatte. Also jede Generation will ja, versucht es ja etwas besser zu machen für die nächste. Und wir haben ja eine gewisse
Entwicklung. Aber du hast es ja auch eingangs gesagt, nicht? Also gerade auch, was jetzt die Naturweine angeht, da hat sich eine ganz andere Szene entwickelt. Ja. Nicht nur bei den Winzern, sondern auch bei den Konsumenten. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass da auch sehr, sehr viele junge Menschen sich gerade damit beschäftigen, mit dieser Art
ja.
von Wein.
Ja, ich glaube, dass es für die Jüngeren eben auch klarer ist, weil die ganz anders sich informieren und die nicht so festgefahren sind und weil es auch immer eine gewisse Dynamik hat. Wobei ich kenne auch einige Ältere, die umgekehrt sind und die schon lange drin sind in dem Job und die gesagt haben, nee, so mache ich nicht weiter.
Okay.
Und das finde ich ja. auch mutig ja. und das noch mehr Respekt sogar, weil für die Jüngeren zumindest, was das angeht, die sind da flexibler, anpassungsfähiger, haben auch meistens einen anderen Background, können sich auch anders informieren. Die Älteren die das dann wirklich, die werden dann so zu Überzeugungstätern dann ja meistens, ne? Auch manchmal so ein bisschen schroff und barsch. Das Leben ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist, das Leben ist grau und wir müssen grau als die Farbe akzeptieren, die es ist. Und in den Graus gibt es viele schöne Schattierungen. Also grau ist für mich nicht mausgrau, grau ist eine ganz schöne Farbe. Mal heller, mal dunkler. Und wir leben eben eigentlich davon viel mehr als dieses Schwarz-Weiß. Das gibt zwar Menschen, die uns immer sagen wollen, es ist alles schwarz und weiß. Es gibt auch, klar, ganz klare Unterschiede. Aber diese Menschen, die sind mir ein bisschen zu einfach. Schwarz-Weiß-Maler finde ich schrecklich.
Aber es gibt ganz viele davon.
Ja.
Die ist auch so schön einfach. Aber genau. Wir bewegen uns mal auf dieser ganz langen Bahn, ja, mit ganz vielen Schattierungen.
Genau.
Und trinken jetzt noch zum Abschluss
einen Rotwein.
Einen Rotwein. Ah, ja. Ich dachte, es war eben schon Schluss. Nun hast du dich doch noch mal erbarmt, mir noch.
Der passt ja auch ganz gut in den Kontext. Der heißt ja Morgon, also guten Morgen. Morgon.
Ein Morgen.
Ein Morgon. Ein Morgon. Noch ein Franzose.
Ui. Ja. Was ist das denn?
Also erstmal von der Farbe, ne? Du hast ja aufgepasst. Hier kann man schon sehen, dass der Wein übrigens nicht filtriert ist. Hier sieht man wirklich dieses leicht und trübe. Man sieht auch, dass es eine Farbe ist. Guck mal, kann man durchgucken. Also transparent. Es ist nicht lila oder es ist eher so ein Rubinrot. Zum Rand hin sehr hell werdend. Man sieht, dass der Wein hier so einen recht kräftigen Rand hat, so einen hellen Rand. Das ist das Glycerin, ne? Das sind Alkoholverbindungen, die sozusagen dem Wein eine gewisse Süße und Weinigkeit geben. Und man sieht auch, zum Rand hin wird er ein bisschen heller. Also es ist trotzdem eine junge Farbe. Und der Wein hat eine ganz, ganz tolle, wir nennen das Viskosität, wenn du ihn so ein bisschen schwenkst. Deswegen schwenken die Weinleute meistens. Mhm. Ja, die schwenken einfach aus dem Grund, weil man kann jetzt schon sehen hier diese Tränen. Das ist also schon in gewisser Weise ein reichhaltiger Wein. Nicht ein alkoholischer Wein unbedingt, aber ein reichhaltiger Wein.
Mhm. Das stimmt. Sagt man nicht eigentlich, der ölt?
Ja, geht oder auch.
Ölt.
Ja, der ölt halt. Ne. Ja. Nase ist, ich liebe diese Nase, weil auch hier, das ist ein sogenannter Naturwein hier, den wir haben, kommt von Julien Signet in 2019, ein Cru de Beaujolais, also ist eine Region, die sich nördlich vom Lyon befindet, schon mit teilweise etwas wärmeren Mittelmeereinflüssen, aber auch mit vielen Einflüssen aus dem französischen Massif Central, also kühle Einflüsse und vor allen Dingen, wir haben hier Böden, die ganz spannend sind. Das ist viel Granit, das ist Schiefer, Grauwacke, Diorit, Urgesteine. Also es ist ein sehr schroffer Boden und die Sorte ist Gamay Noir Argus Blanc. Also Gamay, eigentlich eine relativ einfache Sorte, die aber hier in dieser Kombination Bodenklima und dieser Morgon ist einer der besten von den 10 Crus, die es gibt, von diesen 10 Gemeinden, sehr langlebige Weine hervorbringen kann. Und lange Zeit, auch hier wurde dort viel Industriewein gemacht, die wurden echt verunstaltet. Und das war so ein bisschen das letzte gallische Dorf, sag ich mal, so diese Cru vom Beaujolais, wo sich viele junge Leute dann eben hinbequemt haben und gesagt haben, nee, hier hören wir jetzt auf, wir machen eine kleine Revolution. Das war in Frankreich, vor allen Dingen an der Loire, Südfrankreich, aber eben auch im Beaujolais. Weil die Industrialisierung, also man konnte wirklich sehen, der Süden der Region sieht wirklich abgestorben aus, wo diese ganzen Beaujolais Nouveaus und so dieses hergestellt wurde. Ja. Wo man auch sieht, wenn wir weiterhin so mit unserer Landschaft umgehen, dann dauert es nicht mehr lange. Und deswegen haben solche Leute auch meine Unterstützung. Und ich liebe die Nase, das ist so richtig spicy. Das ist so Gewürze, ich würde sagen so wie Pfeffer. Dann hat man so ein bisschen so eine erdbeerfruchtige Nase, Walderdbeeren.
Dann so ein bisschen, oder überreife.
Ja, und genau, leichte Süße wieder. Ne?
Also,
und dann haben wir der nimmt ganz wenig neues Holz. Das heißt, also du hast wirklich hier dieses pure, du hast dieses steinige Element wieder drin, dieser Morgon. Die Böden sind wirklich sehr anspruchsvoll für Wein. Es ist extrem schwierig, dort Wein zu machen. Unter den Bedingungen sehr viele Pflanzen auf dem Hektar, sehr eng gepflanzt. Das heißt, sehr viel Konkurrenz unter den Pflanzen. Und du merkst richtig, boah, der hat unglaublich viel DNA.
Ist, ich kriege irgendwie so ein Holz auch da. Ne?
Ja, ein bisschen, so Süßholz, sprich. Oder Holz, wenn es so ein, kann ja ganz wunderbar duften, so wenn es ein bisschen ein älteres Holz ist, dann fast modrig ein bisschen, aber angenehm modrig. Mhm. Ja. Und mich erinnert er total, obwohl man ja Umami ja nur schmecken kann, diesen super Geschmack, der Schmackofatz, sag ich mal, oder was so, den Gaumen hast du bestimmt schon häufiger gehabt in deinem Culinary Blog. Ja. Also das heißt, der riecht schon fast so wie Sojasauce so ein bisschen riechen kann, so eine leicht süßliche Note, was Gebrautes oder was.
Ja, aber wäre ich alleine nicht drauf gekommen.
Ja, ist also auch natürlich ein bisschen Fantasie dabei. Du wirst es gleich merken, dass der Wein... sehr viel Umami hat, weil er belegt echt gleichmäßig die Zunge. Hinten diese ganz leichte Bitterkeit, die ich total angenehm finde, diese Spannung bringt die rein. Ganz bisschen Säure, sehr fein. Der Wein ist knochentrocken, also Absenz, also die Abwesenheit von Süße. Und das heißt, wir haben Bitter, das Element, sehr angenehm. Wir haben das Element von Süße, hier fällt hier flach. Salzigkeit, diese Mineralität ja, ist da. Salzig, ne? Ja, genau. Und wir haben Umami, das hat man nicht in jedem Wein, aber es gibt Sorten und es gibt auch Weinstile, die das so befördern. Das ist häufig bei diesen Naturweinen habe ich das, weil sie sind nicht filtriert, sie sind nicht behandelt, sie haben minimal Schwefel gesehen. Schwefel ist nicht schlecht, aber je weniger man braucht, umso besser, finde ich zumindest. Und dieser Wein ist ein, finde ich, sehr natürlicher Ausdruck seiner Herkunft. Und das ist ein sogenannter Naturwein. Und die waren lange Zeit die Naturweine am Anfang. Ich durfte das ja auch so ein bisschen begleiten. Ja. Du hast ja freundlicherweise gesagt, ich war einer der Ersten. Es gab aber einige, die waren schon vor mir. Aber ich bin da auch dann drauf gekommen auf diesen Zug. Und diese Naturweine sind mittlerweile weit weg von dem, was man ihm nachsagt, dass sie nur schmutzig sind oder unangenehm oder nicht schmecken oder nach Schweinestall oder...
waren wahrscheinlich bei vielen auch frühe Erfahrungen, die sie gemacht haben und dann gesagt haben, nie wieder, das geht ja gar nicht. Aber die Entwicklung, wie du sagst, ist da wahrscheinlich da rasant.
Ja, das ist auch eine meiner ersten Äußerungen gewesen hier heute in deinem Blog, ist ja dieses, gibt der Sache immer noch mal eine zweite Chance. Und es kann sein, dass du wirklich mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast mit solchen Sachen. Vielleicht A, weil der Wein nicht gut war, B, vielleicht weil du auch noch nicht bereit warst. Mhm. Absolut. Also, und hier finde ich, der Wein steht für mich außer Frage, ist zurzeit mit einer der besten in seiner Klasse. Da gibt es auch viele andere gute Winzer, aber Julian ist auch ein weitgereister Mensch, war in Kalifornien, war in Neuseeland, hat auf einem tollen Weingut in Burgund gearbeitet und ist da echt hängen geblieben. Und was ich bei allen Winzern so schätze, die hier auf dem Tisch stehen, alles irgendwie naturverbundene, liebenswerte, nette Menschen, weil das ist mir auch wichtig und ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu. In dem Teil des Weingeschäftes, wo ich zu Hause bin, da schreit man sich nicht an wegen 2 Cent hinterm Komma, sondern leben und leben lassen und ein bisschen Spaß haben und man geht eigentlich gut, nicht nur eigentlich, man geht gut miteinander um. Und ich habe keine Lust, irgendwelchen Wein von irgendwelchen Saftsäcken zu verkaufen. Saftsäckinnen.
Wunderbar. Man geht gut miteinander um. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich eigentlich. Ich finde, wir sind auch ganz gut miteinander umgegangen. Du hast mir sehr, sehr viel vermittelt. Du hast natürlich einen Redeanteil von 90% gehabt. Das soll auch so sein. Nein, das war auch so gedacht. Und ich habe mir auch nichts anderes vorgestellt.
Okay.
Ich habe tolle Weine probiert. Aber noch ganz kurz die Frage zu dem Morgon. Ja. Was essen wir dazu?
Oh, stell dir mal, also ich finde überhaupt so, Gamay ist eine Sorte, kann man ganz, ganz viel mit ausprobieren.
Habe ich übrigens noch nie gehört vorher.
Ah,
mein Gott. Ich bin da ganz offen.
Also der, Gamay, ich hoffe, ich konnte dich jetzt so ein bisschen triggern hier.
Das ist ja wichtig. Super.
Und,
packen Sie mir da mal ein Kistchen ein.
Ja, mache ich doch. Fahren Sie das Auto vor, ich packe Ihnen das rein. Ne? Haben Sie das in Schwatt, das Geld? Haben Sie Dunkelgeld? Wird ja auch mal gern gemacht.
Ja,
ist ja auch für viele so, Lust jetzt, kommen wir zwar gerade nochmal, aber für viele ist ja auch so diese Fahrt zum Winzer, schön den Kofferraum voll machen. Ja. Hier, ich Bier an der Quelle. Das ist das Jäger und Sammlerprinzip. Ne? Und dann legst du doch noch eine Flasche drauf oben noch. Mann, ja, herrlich, Verkauf ist eine tolle Geschichte. Aber zurück zu, was war nochmal die Frage?
Was wir dazu jetzt essen.
Ach so, also Klassiker. Du müsstest jetzt wirklich nur eine Scheibe Salami nehmen, ne? Mhm. Und eine richtig gute, so eine luftgetrocknete vielleicht, nicht von gequälten Tieren, wäre fantastisch. Geschmorte Paprika, geschmorte Gemüse wären super dazu. Ich könnte mir vorstellen, Fisch fände ich auch super, weil also Fisch so eher so ein Stew, also so eingekocht, ein Curry, ein Fischcurry.
Ja. Oh ja, das wäre super.
Fischcurry mit Fischsoße.
Kann ich mir super vorstellen.
Macht richtig Bock.
Herrlich.
Also da gibt es ganz, ganz, das ist das Tolle an Gamay. Sie ist eine der, jetzt verzeih das Anglizismenwort, food-friendly. Das ist eine der 5 top food-friendly varieties. Ja, man verfällt ja manchmal in diese Anglizismen. Da kommt einem die deutsche Sprache mit ihrer Präzision manchmal, die spielt dagegen. Wein braucht Großzügigkeit. Da ist Englisch manchmal ganz lustig und auch Französisch auch interessant. Die haben nochmal eine andere Ausdrucksweise. Deswegen ist vielleicht
wie ist dein Französisch?
Je parle français comme une vache espagnole. Non, je parle, mais j'ai pas beaucoup d'occasion de parler français. Mhm. Non, mais ça suffit.
Okay. Oui.
Ja. Englisch ist bei mir
ja, gut, du ganz warst, gut. Warst in den USA.
Genau, Jahre, Master Sommelier, ne? Musst du ja auch übrigens ja. auf Englisch machen.
Ach ja, ja, stimmt ja. Dann, ja. Na gut. Hm. Muss man eh, ne? Als Sommelier.
So, Sprachen
muss der eh haben.
Also ich finde es schon irgendwie, Sprachen ist wichtig. Ich ja. würde gerne noch mehr sprechen, wobei wir hatten letzte Woche eine Verkostung mit einem spanischen Winzer, eine Online-Verkostung. Und es ist immer wieder enorm, wie viel ich verstehe. Ich verstehe auch dann Portugiesisch. Also man kriegt das alles so ein bisschen mit. Ich hatte aber auch Latein nochmal. Das hilft einem. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man in seiner Fachsprache bleibt, dann kennt man ungefähr die Worte, die sich nicht so stark ändern. Und dann kriegt man doch viel mit.
Wir haben heute nur gesprochen. Was heißt nur? Wir haben heute gesprochen. Wir haben viel gesprochen. Das war die 75.
Ja.
Ausgabe
Danke,
vom Food Talker mit Hendrik Thoma hier in den Hallen von Wein am Limit. Wir sitzen
im Weinpool.
Im Weinpool, genau. Es ist ja auch ein Pool.
Ne? Ja, das war, mal, das war mal ein Pool. Hier sollte eigentlich mal ein Saunaclub sein.
Jo. Ja. Also die Beleuchtung ist schon Saunaclub-mäßig.
Ja.
Ansonsten
Alkohol ist auch da.
Also wir ist sagen klar. Tschüss, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal und schaut mal bei Hendrik vorbei auf der Seite Wein am Limit.
Danke.
Schaut euch seine Videos an und vor allen Dingen folgt ihm bei Instagram. Wir sagen Tschüss.
Ich sag Tschüss. Dankeschön, Boris.
Tschüss.
Ciao.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.